Good afternoon. On behalf of LaRouche Pack,
guten Abend.
Welcome all of you to today's seminar.
Im Namen von LaRouche Pack möchte ich Sie alle zu diesem Seminar heute begrüßen. Um unseren Hauptsprecher vorzustellen, möchte ich sagen, dass wir uns sicher alle darüber bewusst sind, dass Europa und die USA heute auf ganz ähnliche Art und Weise durch Faschismus bedroht sind, wie sie es 1929 bis 1931 waren. Vielleicht sind sich auch nur die heute hier Versammelten darüber bewusst, dass die Politiker auf beiden Seiten des Atlantik schmerzlich sich unbewusst dieser Tatsache sind. Das ist also nicht nur bei den Kandidaten für die US-Präsidentschaft so, sondern auch bei europäischen Staats- und Regierungschefs. Nun, in den 30er Jahren hatten wir den Vorteil, einen Franklin Roosevelt zu haben, der dieser Bedrohung entgegenging und die USA und den Rest Europas in Sicherheit führte. Heute ist diese Art von Person einzig und allein durch den Ökonomen und Politiker Lyndon LaRouche dargestellt. Es gibt keinen besseren Augenblick, keinen bedrohlicheren Augenblick als diesen für Lyndon LaRouche, um Bürger weltweit und in den USA und natürlich auch Führer anzusprechen in den USA, um sie dazu zu bringen, sich mit dem vollen Ausmaß der Gefahr auseinanderzusetzen, die uns hier, in der wir uns befinden. Ohne weitere Einführung, Lyndon LaRouche.
Vielen Dank. Was ich heute hier präsentieren werde, wird hoffentlich eine effektive Präsentation sein von dem, was gehört werden muss. Es ist eine sehr weitreichende Analyse der, was ich hier heute sagen werde, bis zur Frageperiode, berührt einige sehr wichtige und wesentliche Themenbereiche, die die meisten Leute gar nicht kennen. Jedoch das meiste von dem, was gekannt werden muss, ist auch schon in öffentlichen Mitteln sozusagen verfügbar, zum großen Teil über das Internet, zum Beispiel über das EIR, unsere Zeitschrift, und auch über die Webseite LPAC, sowie in Deutschland über die Büso-Webseite. Meine eigene Arbeit in diesen Bereichen, wie wir sie über die Webseite veröffentlicht haben, deckt wirklich in der Tiefe die Hauptüberlegungen, die jeder kennen muss, um das Thema, was wir heute behandeln wollen, adäquat behandeln zu können, kennen muss. Zuallererst muss ich sagen, dass Felix Rohatyn schuldig ist des hohen Verrats gegen die USA. Er ist vermeintlich ein US-Bürger, aber arbeitet meinem Wissen nach mit Kreisen zusammen, die daran arbeiten, die USA zu zerstören, und er ist daher ein Verräter. Und jeder US-Bürger, der das nicht versteht, ist ein Dummkopf. Ich habe ihn bisher noch keinen Verräter genannt. Ich sage, das, was er tut,
kommt dem Verrat nahe.
Es kommt dem Verrat nahe. Implizit ist er des Verrats schuldig, wegen der Absicht, die er ausgedrückt hat, und wegen der internationalen Kräfte, mit denen er zusammenarbeitet, in der Absicht, die USA zu zerstören. Und damit werde ich fortfahren. Der Unterschied, so wie Debbie das auch schon ansprach, ist, dass 1932 Und insbesondere im März 1933, an dem Tag, als Franklin Roosevelt vereidigt wurde, und fand er in seinem Büro noch nicht einmal einen Bleistift, mit dem er anfangen konnte zu regieren. Nach den historischen Dokumenten rief er seine zwei Sekretärinnen zu sich und begann sofort, die Umrisse eines Programms zu diktieren, die USA zu retten. Aber die Führung der Demokratischen Partei heute, selbst die Führung der Demokratischen Partei zu der Zeit, trotz der Kandidatur von Franklin Roosevelt, arbeitete mit internationalen Finanzkräften zusammen, eine faschistische Regierung in den USA zu etablieren. Es waren nur wenige Wochen vor Franklin Roosevelts Vereidigung, dass die Machtergreifung Adolf Hitlers in Deutschland durch das Ermächtigungsgesetz und den Reichstagsbrand stattfand. Unter diesen Bedingungen kam Roosevelt ins Amt, an dem Tag, an dem er ins Amt kam, war der Zweite Weltkrieg dadurch schon vorherbestimmt worden. Er antwortete auf diese Herausforderung. Er organisierte nicht nur die Wiederbelebung der USA, den Wiederaufbau der USA. Er machte die USA zu der größten Macht, die dieser Planet jemals gekannt hat, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Er rettete unsere Nation und er rettete die Zivilisation von einem Fortbestand, einem ewigen Faschismus. Noch vor dem Ende des Krieges, als Roosevelt starb, hatte er einen Nachfolger, Harry Truman. Und Harry Truman arbeitete für die andere Seite. Er arbeitete mit den Ideen von Winston Churchill. Präsident Roosevelts Absicht für die Nachkriegsweltordnung war wiederholt ausgedrückt worden. Zuerst war es das Bretton Woods Wechselkurssystem mit festen Wechselkursen. Die Weltwirtschaft war nach dem Zweiten Weltkrieg vollkommen zerstört. Nur die USA repräsentierten eine wirkliche Wirtschaftsmacht. Und daher hatte Roosevelt diese Verpflichtung angenommen, das Empire zu zerstören, und sagte das wiederholt Winston Churchill während des Krieges. Da sagte Winston, wenn dieser Krieg zu Ende ist, wird euer imperialistisches System beenden. Die Kolonien werden befreit werden. Wir werden sie befreien. Wir werden sie ihnen helfen, sich zu entwickeln als unabhängige Staaten. Wir werden die Vereinten Nationen organisieren als ein Gefährt, um die Nationen zusammenzubringen in der Zusammenarbeit in wirtschaftlicher Entwicklung. Und dadurch den Imperialismus von diesem Planeten zu verbannen und stattdessen eine Prinzipiengemeinschaft souveräner Nationalstaaten zu haben, die souverän für die gemeinsamen Ziele der Menschheit arbeiten. An dem Tag, als Roosevelt starb, endete das. Selbst Truman und niemand sonst konnte die Wirkung Franklin Roosevelts plötzlich beenden.
Breaking of the wall in Normandy, when US-led troops had broken into France.
Denn nach dem Durchbruch in der Normandie, als die USA die Invasion Europas anführten, wussten die Briten, es ist vorbei. Und Leute in den USA, wie die Harriman-Familie, führende Demokraten, die eine Rolle spielten, Hitler direkt aus den USA, Hitler an die Macht zu bringen. Inklusive dem Großvater des jetzigen Präsidenten, Prescott Bush. Er schrieb den Brief an die Deutsche Bank, die die NSDAP finanzierte und die Machtergreifung ermöglichte. Harriman, ein großer Demokrat, ein großer Faschist. Und diese Leute kamen wieder an die Macht. Über die Leiche Franklin Roosevelts. Aber sie konnten nicht sofort alles verändern.
Among the American people was a force which was not easily overcome.
Denn es gab in meiner Generation, wir waren eine Kraft, die man nicht leicht überwinden konnte. Die Leute, die für Franklin Roosevelt gestimmt hatten. Das heißt, man nahm die Strategie an, eine Generation vergehen zu lassen. Und so war es, dass als die Vereidigung John F. Kennedys stattfand und er sich der Politik Franklin Roosevelts verpflichtet fühlte, sowohl während seines Wahlkampfs als auch während seiner Präsidentschaft. Kennedy wurde ermordet. Adenauer wurde aus seinem Amt getrieben. Gegen Charles de Gaulle in Frankreich gab es wahrscheinlich 100 Mordversuche. Staatsstreiche, Ermordungen. Selbst in jener Periode, damals.
John F. Kennedy was assassinated.
Aber dann wurde John F. Kennedy ermordet. Und einige von Ihnen sind alt genug, sich daran zu erinnern. Die Schockwelle, die durch die amerikanische Bevölkerung ging, als John F. Kennedy ermordet wurde. Und das war nicht von irgendeinem Einzeltäter. Sie haben den Präsidenten der USA umgebracht. Was hat das bewirkt? Es hat die amerikanische Bevölkerung geschockt, so wie der 11. September die amerikanische Bevölkerung geschockt hat. Ohne den 11. September wäre die Bush-Regierung innerhalb kürzester Zeit auseinandergefallen. Es war nur der 11. September, der der Bush-Regierung ermöglichte, an der Macht zu bleiben. Solche Schocks waren benötigt. Die Ermordung von Präsidenten. Oder selbst die Ermordung eines Bobby Kennedy war absolut entscheidend. Die Ermordung von Martin Luther King war entscheidend. Die Feigheit zu formen, die unsere Bevölkerung überrannte. Die Generation der sogenannten 68er. Das ist der Grund, warum sie heute so unfähig sind und nutzlos sind heute. Die Ermordung John F. Kennedys machte es möglich, dass der Vietnamkrieg vom Zaun gebrochen wurde. Das wäre in der Form nie passiert, wäre er nicht ermordet worden. Er hätte das verhindert. Er hatte die Unterstützung und den Rat von Douglas MacArthur, der immer noch da war. Und er hatte die Unterstützung und den Rat von Dwight Eisenhower, der auch immer noch dort war. Der Vietnamkrieg war ein vollkommener Schwindel, so wie der Schwindel von Tony Blair, der Irakkrieg, den er uns den USA aufgestülpt hat. Diese Dinge sind passiert in den 60er Jahren. Nach der Ermordung John F. Kennedys und der Wirkung des Krieges in Indochina unter dem 68er-Phänomen wurde das Franklin-Roosevelt-Wirtschaftssystem im Wesentlichen zerstört. Und wir begannen damit, unsere eigene Wirtschaft zu zerstören. Das 68er-Phänomen stellte die sozialen Kräfte zur Verfügung, die in der Wirtschaft... Die jungen 68er waren gegen Industrie, waren gegen Kernkraft, waren gegen das, was Roosevelt repräsentierte. Und es entstand eine Teilung in der Demokratischen Partei zwischen Arbeitern und Dienstleistern oder Arbeitern und denjenigen, die immer mit nackten Oberkörper rumliefen. Und unter dieser Bedingung konnte Richard Nixon Präsident werden. Nixon selbst war nicht so wichtig. Er war nicht der historische Faktor. Er war eine Reflexion eines historischen Faktors. Was die Nixon-Regierung tat, war, dass die Nixon-Regierung damit fortfuhr, die USA zu zerstören. Die drei Schlüsselschritte der Zerstörung zwischen 1969 und 1981 war das erste, war der 15. August 1971. Da wurde der Dollar vom Gold abgekoppelt. Das feste Wechselkurssystem wurde aufgekündigt. Von Richard Nixon persönlich, unter der Anleitung von einem bekennenden Faschisten, George Shultz, der das orchestrierte. Das zweite war, als der Dollar kein Bretton Woods-Dollar mehr wäre und der Dollar sozusagen frei am Markt gehandelt werden konnte, wurde der zweite Schritt unternommen, auch unter Nixon. Das ist der Grund, warum die Saudis heute 3 Dollar für Rohöl bezahlen in der Förderung, das auf einen Tanker laden und sie für eine Gallone Benzin 4 Dollar an der Tankstelle bezahlen. Wir haben keinen Dollar mehr. Es gibt nur noch den Euro-Dollar, der von der Rohöl-Spotmarkt in Amsterdam kontrolliert wird, gesteuert wird. Das ist das Empire, das Weltreich. Und die Kontrolle des Rohöls ist ein Steuerungsmechanismus für die Weltwirtschaft. Der US-Dollar wird nicht mehr von der US-Regierung gehalten, sondern was man als das BAE-System bezeichnen könnte, das System dieses britischen Empires. Es ist ein Empire der Ölspekulation. Es begann mit dem Schwindel der Ölengpässe der 70er Jahre, der Ölschocks. Das Öl wurde sogar aus den Häfen herausgehalten. Tanker ankerten vor der Küste. Es gab Öl noch und nöcher zu der Zeit. Aber man sagte, es gibt Ölengpässe. Und die Wirkung dieser Ölengpässe war, dass man den Spotmarkt schuf. Der US-Dollar ist heute ein Geschöpf des Rohöls, des Öls. Die anglo-holländischen Interessen, die dieses Öl kontrollieren, wurden damals die offiziellen Feinde der USA. Das war nicht immer offiziell, aber die Briten hatten immer schon die Methode, eher aus dem Hintergrund zu agieren. Auf diese Art und Weise verloren wir die Kontrolle unserer eigenen Wirtschaft. Die zweite Phase war die Brzezinski-Phase, die Regierung von Jimmy Carter. Jetzt hatten sie den US-Dollar schon ruiniert. Das hatte man insbesondere seit der Ermordung Kennedys im Jahre 63 über 1971 hinweg und in der nächsten Regierung und in diesen Ölschocks getan. Unter Carter und Brzezinski und dieser ganzen Gruppe von der Wall Street, die Gruppe des Council on Foreign Relations, sie implementierten ein Programm, das Programm der Trilateralen Kommission, systematisch die USA zu zerstören. Sie zerstörten jedes Element der Strukturen der Wirtschaft, die von Franklin Roosevelt herrührten. Nicht nur die Aufkündigung der Kernkraft. Denken Sie daran, hätte man denn im großen Stil in die Kernkraft investiert, wäre man nicht vom Öl abhängig gewesen. All diese Narren, die also gegen die Kernkraft sind, sind dagegen, die Macht dieses Ölmonopols zu brechen, die den Dollar auf dem Weltmarkt kontrollieren. Sie haben unsere physische Wirtschaft zerstört. Sie haben unsere Landwirtschaft zerstört. Unsere Bauernhöfe. Unsere Industrie. Sie hatten damals den Schutz aufgekündigt für das Hypothekenwesen und den Hausbau, die Heimeigentümer. Ganze Teile des Bankenwesens sind zerstört worden. Paul Volcker hob damals die Zinsen an bis fast auf 20%. Und es erzeugte eine kulturelle Änderung in den USA. Wir waren nicht mehr die führende agroindustrielle Macht in der Welt. Wir waren nicht mehr eine Technologiemacht. Wir waren schon halb zerstört. Noch nicht ganz, aber zur Hälfte. Und die Maßnahmen, die das hätten korrigieren können, wurden verhindert. Wir gingen durch eine Rezession, eine tiefe Rezession. Im Oktober 1987. Diese sogenannte Rezession war schon eine Depression. Es war in seinen unmittelbaren Wirkungen vergleichbar mit dem, was Herbert Hoover erfuhr in 1929. Was passierte dann? Alan Greenspan kam in die Federal Reserve. Und was machte Alan Greenspan? Alan Greenspan schuf Falschgeld. Wir hatten vorher unter Roosevelt ein System, das mit der amerikanischen Tradition aus der Zeit von Alexander Hamilton übereinstimmte. Unser System beruht auf der Kontrolle der Regierung über die eigene Währung. Da ist also eine Verantwortlichkeit da. Dadurch, dass man das Bretton Woods-System zerstörte und in so ein Falschgeldsystem einzusteigen und dann in eine solche Hyperinflation einzutreten wie unter Alan Greenspan, haben wir jetzt Verpflichtungen in der Welt, Verbindlichkeiten, Hunderten von Trillionen von US-Dollar in Nennwerten. Diese Verbindlichkeiten werden niemals beglichen werden können. Das ist vollkommen unmöglich. Unter dem System von Alan Greenspan zerstörten wir die USA und die Moral der Menschen. Es gibt ganze Teile der arbeitenden Bevölkerung, die überhaupt nicht wissen, was Arbeit ist. Sie mögen vielleicht Jobs haben, aber sie wissen nicht, was produktive Arbeit ist. Sie könnten nicht einen Bauernhof führen, sie könnten nicht Maschinen bedienen, sie könnten nicht Maschinen bauen, sie wissen nicht, was Wissenschaft ist. Selbst wenn sie ein Diplom darin haben. Wir sind in dieser Form zerstört worden. Wenn man jetzt sich das ansieht, vom Tod von Franklin Roosevelt bis heute, wo die größte Wirtschaftsmacht und die größte Macht für das Gute, die jemals auf diesem Planeten existiert hatte, durch ausländische Interessen, fremde Interessen, zerstört wurde. Unser Problem heute ist es, die amerikanische Bevölkerung zu der Einsicht zu bringen, dass sie verarscht wurden. Sie haben uns also verklickert, das sei also das schlaue Ding, was man tun könnte, sich selbst zu verarschen.
So now the time has come.
Die Zeit ist angekommen, dass wir jetzt am Ende der Fahnenstange angelangt sind. Es steht jetzt unmittelbar die Entscheidung an, was mit der ganzen Welt passieren wird. Es gibt eine große Verschwörung von denselben Leuten auf beiden Seiten des Atlantiks, auf der einen Seite die USA zu zerstören, dadurch, dass man die Präsidentschaftswahl beeinflusst und orchestriert, und die andere Seite in Europa, mit dem, das mit diesem EU-Reformvertrag eingeführt werden soll. Das System des Lissabonner Vertrags. Reiner Faschismus. Die Politik der Briten, die dieses Vertragssystem schufen, ist Faschismus in ganz Europa. Das ist die Politik. Nicht nur dies, sondern Krieg im gesamten eurasischen Kontinent. Krieg gegen Russland. Krieg gegen China. Zerstörung in Asien im Allgemeinen. Das ist die Politik. Das ist die britische Politik. Das Komplement dazu ist in den USA, das typischerweise repräsentiert wird von Felix Ohatin. Er ist durch und durch ein Faschist. In derselben Art und Weise, wie Adolf Hitler ein Faschist war und wie Mussolini vor ihm ein Faschist war. Und das Traurige ist, dass die im amerikanischen Senat, im amerikanischen Abgeordnetenhaus, Menschen sitzen, die von Felix Ohatin kontrolliert werden. Die Dummheit, die unglaubliche Dummheit dieser Leute.
Able to get anything through which resembles a defense of U.S. interests.
Dadurch ist es vollkommen unmöglich, im amerikanischen Kongress, weil er hoffnungslos korrupt ist, irgendein Gesetz durchzubringen, was so etwas wie eine Verteidigung wirklicher amerikanischer Interessen bedeuten würde. Wie Nancy Pelosi ist ein gutes Beispiel. Sie ist wahrscheinlich zu dumm, selber faschistisch zu sein, aber sie wird von einem kontrolliert. Und alles, was irgendwie nützlich sein könnte in diesem Kongress, wird von Felix O'Hutton sofort gestoppt. Am Ende des Jahres 2004 war ich Teil eines Prozesses. Zu versuchen, eine Politik der Bush-Administration, der Bush-Regierung zu stoppen. Es gab eine ganz große Gruppe in der Demokratischen Partei, die mit mir da zusammenarbeiteten. Wir retteten die amerikanische Sozialversicherung, die Bush privatisieren wollte. Aber im Mai 2005 stieg Felix O'Hutton ein und verhinderte den nächsten Schritt. Mir war klar, dass wir sehr bald keine amerikanische Autoindustrie mehr haben würden. Vielleicht eine japanische in den USA, aber keine amerikanische Autoindustrie. Durch diese Art von Globalisierung sie waren dumm, aber sie waren dumm unter britischem Einfluss. Wir hätten die Autoindustrie retten können. Was ich damals vorschlug, hätte die USA retten können. Man hätte die Autoindustrie aufgeteilt. Man hätte auf der einen Seite Automobile produziert und auf der anderen Seite die Maschinenbau und die Fähigkeit zum Maschinenbau, die in der Autoindustrie verankert ist, umzurüsten und zu benutzen, um Teile sozusagen unserer Infrastruktur zu erneuern, Wasserwege, Autobahnen, Massentransport, Transrapid, solche Geschichten, die wir benötigten. Früher war das Management dieser Autoindustrie die fähigste in der ganzen Welt. Es wäre vollkommen möglich gewesen, dass durch ein solches Bundesprogramm der Umrüstung und ein Infrastrukturinvestitionsprogramm, das wäre möglich gewesen. Aber es geht nicht in diesem System. Nur wenn man das System verändert, kann man das tun. Sehen Sie, aber, und das war die Arbeit von Felix O'Hutton, das zu stoppen. Sehen Sie sich Ihre eigene Straße mal an. Stellen Sie sich vor, Sie gehen aus Ihrem Haus und müssen auf einmal Steuern bezahlen, weil Sie den Bürgersteig benutzen. Oder Maut. Oder die Auto auf der Straße zu fahren. Öffentliche Infrastruktur zu privatisieren. Manche Leute nennen das ein Infrastrukturprogramm. Das ist ein Programm für Taschendiebstahl. Wenn man aus West Virginia nach Washington reist, als Pendler, dann pendelt man mindestens 2 Stunden jede Richtung und zahlt $8 an Maut jede Richtung. Ja, also stellen Sie sich vor, was das bedeutet an Kosten. Obendrein ist das Familienleben auf diese Art und Weise vollkommen zerstört. Wenn man 4 Stunden am Tag pendelt und man mehr zahlt, als man sich leisten kann an Maut, ja, und $8 an Maut und $4 pro Gallone Benzin oder 1,39, 1,49 pro Liter Benzin. Das ist vollkommener Wahnsinn. Wir hatten uns früher überlegt, man nimmt also das gesamte Gebiet der USA, das fing schon an, als John Quincy Adams Außenminister war, in den 1820er, 30er Jahren, die Idee war, das gesamte Gebiet der USA zu nehmen und Stück für Stück zu entwickeln. So dass man in Gemeinden lebte, wo man mit einer halben Stunde Weg zur Arbeit, zur Schule, wo immer man hin musste, kommen könnte. Es gab also eine Verteilung der Plätze, wo man Gelegenheit hatte zu arbeiten, wo die Menschen aus der Gemeinde arbeiteten, die in dieser Gemeinde selber lokalisiert waren. ohne dass es eine Konzentration einzelner Industrien in einzelnen Gemeinden gab. Wir waren eigentlich gegen diese großen Kartelle und Konzerne. Wir hatten eine Orientierung an Familienunternehmen, an enger gehaltenen, kleineren Unternehmen, die aber an der Hochtechnologie und der Innovation orientiert waren. Auf diese Art und Weise kann man ein viel besseres Leben leben. Jetzt haben wir gesamte Teile der USA zerstört, wie Michigan, Ohio, ganze Teile Pennsylvaniens. Das war einmal die produktivste Gebiet in den ganzen USA. Die Wasserwege, die Wassersysteme sind vollkommen zerstört. Das die Ogallala-Wasserreserve ist im Grunde genommen zerstört. Und auf diese Art und Weise haben die Erben Winston Churchills in dieser Periode die USA zerstört. Wir, die wir die größte Macht auf diesem Planeten repräsentierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir, die wir die Hingabe hatten, die Bevölkerungen der kolonisierten Nationen zu befreien. Wir wollten diese orchestrierten imperialistischen Kriege beenden. Wir wurden Stück für Stück, Schritt für Schritt korrumpiert. Bis wir jetzt an dem Punkt sind, wo bis zum Mai diesen Jahres die USA unter Umständen dem Untergang geweiht sind. Und die meisten Leute haben nicht den Mut, dagegen etwas zu unternehmen. Was ist jetzt der Plan? Denken Sie sich, was ist jetzt der Plan, Ihr Plan? Was ist das Ding mit Obama? Denken Sie daran, wie es mit Giuliani stand in New York. Sie haben ihn aufgebaut, Rudy Giuliani, der ehemalige Bürgermeister, als Präsidentschaftskandidat der Republikaner, haben ihn aufgebaut.
And they ran the two things together. Run him as the putative Republican presidential
Duet. Man publiziert also, dass der wahrscheinliche Kandidat wird. Und auf einmal baut man den Skandal auf, den man die ganze Zeit in der Hinterhand hat, und bringt ihn zu Fall. Und dasselbe passiert in der Demokratischen Partei. Auf einmal, anfangs war Hillary Clinton absolut klar die Favoritin. Man nimmt also Obama, der genau wie Giuliani einen solchen Skandal, einen Skandal mit der Mafia am Bein hat. Ja. Obama arbeitete zusammen mit Tony Resco, der jetzt im Gefängnis sitzt und demnächst vor Gericht steht. Also wurde Obama wurde als erstes aufgebauscht und auf einmal beginnt also die Gerichtsverhandlung und der Skandal kommt in die Medien und man bringt ihn zu Fall. Obamas Funktion war einzig und allein, Hillary Clinton zu zerstören. Der Moment, in dem Hillary Clinton eingebrochen wäre und nicht mehr Kandidatin wäre, wäre der Augenblick, in dem sie Obama zerstört hätten. Dann hätten sie sowohl Obama und Clinton zerstört. Hillary als Spitzenkandidaten wird sehr viel schwieriger sein, zu Fall zu bringen und zu zerstören. Das hätte absolut die Wirkung, die amerikanische Bevölkerung vollkommen zu entmutigen. Man könnte auf diese Art und Weise dann einen populistischen Kandidaten aufbauen, so wie Obama, ein absoluter Populist, und dann zu Fall zu bringen, dann zerstört man und demoralisiert die große Teile der amerikanischen Bevölkerung. Wir haben jetzt in diesem Augenblick die größte Beteiligung an diesen Präsidentschaftskampagnen seit langer Zeit. Das ist also natürlich ganz viel mit Medien, wo sie also einen Zirkus machen, ja, die ganze Nacht Sex haben, das ist so die Obama-Kampagne, und dann nimmt man sie ihn weg, nachdem man Hillary zerstört hätte, dann gibt es keinen Kandidaten mehr, außer McCain. Und also das Beste, was man für McCain sagen kann, ist, dass er von der am Pazifik orientierten Marinetradition der USA gehört. Also es kann also gut sein, dass er einige gute Dinge tun würde, wie beispielsweise George Bush Politik, was so die Kriegspolitik und so weiter betrifft, zu beenden. Das ist durchaus interessant. Aber es ist ganz klar, dieser Typ hat große Probleme. Wir sind an einem Punkt, wo man sagen muss, Moment mal, wir haben überhaupt gar keine Präsidentschaftskandidaten mehr. Wenn Hillary nicht mehr da ist, dann haben wir gar nichts mehr.
Oh, they have something.
Oh, aber sie haben etwas.
Oh,
der Bürgermeister von New York.
Bloomberg ist ein Pig. That's the best.
Bloomberg ist ein Schwein. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man von ihm sagen kann. Ein vollkommener Faschist, der kontrolliert wird von Leuten wie Rohatyn, der auch ein Faschist ist. Was ist denn das mit diesem Faschismus hier? Faschismus ist eine mittelalterliche, ist ein mittelalterliches Ding. Es wurde prominent. Als System nach dem vierten Kreuzzug. Es gab zwar immer noch Konstantinopel, was sich das Byzantinische Empire nannte, aber im Grunde nach dem Sturz des Byzantinischen Weltreichs. Es wurde durch den vierten Kreuzzug zerstört, der von venezianischen Finanziers organisiert wurde. Man baute ein System auf, wo sie die Regierung nicht auf einer Zentralregierung basierten, sondern auf einer Liga, einem Verbund von Städten. Ein Bund von Städten, der mitten im 14. Jahrhundert zusammenbrach, als eine der Städte, eine Bank dieser Stadt, die Bardi Bank, zusammenbrach, weil ihre Operationen in Großbritannien und Frankreich zusammengebrochen waren. Diese Banken waren im Geschäft, Kriege zu finanzieren, und sie zerstörten ganze Gesellschaften. Die Zerstörung, die in diesem Zusammenbruch, die ausgelöst wurde von dem Zusammenbruch der Bardi Bank, hatte das Ergebnis, dass die europäische Bevölkerung um die Hälfte schwand. Die Hälfte der Gemeinden in Europa verschwanden. Das war ein großes, finsteres Zeitalter. Was sie heute vorschlagen, so wie Bloomberg das repräsentiert, und alle, die mit ihm assoziiert sind, alle, die hinter ihm stehen, alle, die hinter Rohatyn stehen, sie wollen die Zerstörung des souveränen Nationalstaats als Institution und stattdessen so einen Bund großer Städte, großer Metropolen, sodass man im Grunde das gesamte Gebiet der ländlichen Region einfach abschreibt, sodass die Städte, so wie im Mittelalter, sich selbst und die unmittelbar anliegenden Gebiete regieren. Das ist genau das Ding, was zum großen Absturz in dieses finstere Zeitalter führte. Das ist die Politik von Felix Rohatyn, das ist die Bloomberg-Politik. Er hat es explizit gesagt, aber die Leute verstehen das nicht, weil sie nicht klar denken. Müssen wir das erst nach der Tatsache, nachdem es passiert ist, lernen, so wie es im Mittelalter, nachdem es passiert ist, gelernt wurde, dass wir jetzt an das Ende unserer Zivilisation kommen, wenn wir es erlauben? Das passiert nicht nur in den USA, das passiert auch in Europa. In Europa hat die Form dieser Aktion den Namen Lissabonner Vertrag. Der Lissabonner Vertrag ist ein sehr komplizierter Mechanismus. Sie schlagen Faschismus vor. Es ist die Elimination der Souveränität jedes Nationalstaats. Ja. Sie sind bisher noch nicht bis nach Russland und bis nach Weißrussland gekommen, aber sie werden versuchen, dorthin zu kommen, wenn sie können. Sodass man dann Kriege anzettelt, einer feudalen Art, wo die Macht in den Finanzorganisationen, den Bankiers, die in diesen Städten residieren sozusagen, kontrolliert werden. Die Idee ist, ein vereinigtes imperiales Europa zu kontrollieren und zu nutzen, um Russland und andere Nationen und China zu zerstören. Damit es die Welt dann anfällig wird, für die Art und Weise Politik zu machen und die Vorstellungen von jemandem wie Felix Rohatyn. Felix Rohatyn ist eigentlich kein US-Bürger. Er ist ein Agent der britischen Monarchie, die hinter dieser Operation stehen. Und in Europa wird dieses Projekt als Lissabonner Vertrag durchgesetzt. In den USA ist es die Bloomberg-Option. Das ist ja nicht nur Rohatyn und George Shultz und diese Leute, die hinter Bloomberg stehen. Wo immer man diese Idee hört von Infrastruktur, Infrastruktur reden sie, so wie der Sohn eines Nazis, Arnold Schwarzenegger. Sein Vater war in der SS, war Polizeichef in seiner Region dort in Österreich. Als nach dem Anschluss wurde er sofort zu einem Beamten in der NSDAP und wurde Teil einer Polizeieinheit, die also die ganze ethnische Säuberung in der Region durchführte. Dieselbe Mentalität ist von Schwarzenegger selbst ausgedrückt in seinen öffentlichen Auftritten. Das sieht man in der faschistischen Politik, die er in Kalifornien angenommen hat, als er also Bloomberg in die Arme nahm. Das ist ja schon fast eine Erbnazi. Und wir haben Bürgermeister, wir haben Gouverneure, die dumm sind. Die denken, sie sagen, oh, wenn wir unsere Infrastruktur privaten Finanziers überlassen, die dann vollkommen willkürliche Mauten und Preise da ansetzen können. Sie sagen, oh, super, wenn die Leute also von einer Nachbarschaft in die andere fahren müssen oder selbst wenn sie den Bürgersteig benutzen, Mauten zahlen müssen, dass man daraus Geld verdienen könnte. Diese Idee, das ist genau, was diese Leute vorschlagen. Und das ist genau, was Bloomberg jetzt schon in New York City repräsentiert. Er ist ein Faschist. Als sie das in Italien umsetzten, nannte man das genau diese Politik, Korporativismus. Das war die Politik von Mussolini. Und als Chalmers Schacht Hitlers Macht konsolidierte in Deutschland, kam dieselbe Politik rein. Die Absicht des Nazisystems für eine Nachkriegszeit im Falle eines deutschen Sieges war die Besetzung ganz Europas, die Auslöschung des Nationalstaats in einem System, was dann universeller Faschismus gewesen wäre. Und die USA sind zerstört worden von den Narren, die diese Bedrohung der USA nicht erkennen. Und die Zerstörung, die auch aus London von Leuten wie Tony Blair gesteuert wurde, der als Premierminister lange Zeit diese Politik umsetzte. So wurden wir also auch in ein Gefährt verwandelt, andere Teile der Welt zu zerstören, wie in Südamerika, in Mitteleuropa, im Balkan, in Afrika. Und das, darauf muss man achten. Das ist die Art und Weise, wie die Obama-Kampagne orchestriert wird. Das kommt aus London. Große Teile des Geldes, was ihn unterstützt hat, kam aus England, von Auchi. Er ist ein im Irak geborener Agent dieses britischen Systems. Er ist der Finanzier desjenigen Tony Resco, der in Chicago vor Gericht steht. Wer hat denn das Geld denn geliefert? Auchi hat es ihm gegeben. Millionen von Dollar. Das ist, was Obama aufgebaut hat. Deswegen benimmt er sich. Er hat ja keine Politik, er hat kein Programm. Er sagt halt, ich mache alles, aber er sagt, ich werde alles gut machen. Aber was ist denn dieses Gute? Also, das ist nicht so spezifisch. Er ist ein Werkzeug, ein Spielzeug, was sie zu Fall bringen werden. Er soll Hillary Clinton zu Fall bringen und dann wird er zu Fall bringen. Das ist die klare Frage, die sich uns stellt. Aber das ist nicht notwendig. Wenn wir zurückkehren zu unserer Verfassung, die sehr wenige Abgeordnete und Senatoren im Kongress heute kennen, wenn wir an die Grundlage unserer Verfassung zurückkehren, Die europäische Zivilisation begann so etwas wie 600, 700 vor Christus durch ein Bündnis der Etrusker mit den Ägyptern im Nordafrika und den Ionien. Und diese Zusammenarbeit gegen Tyros. Diese Vereinigung hatte das Ergebnis, es gab kein europäisches Volk, aber es gab so etwas wie eine europäische Zivilisation. Es gibt europäische Kultur. Und wie wir das in den USA sehen und in einigen Fällen in Europa, in Deutschland zum Beispiel, viele Deutsche sind nicht Deutsche, so von wo sie geboren wurden, aber sie sind Teil einer deutschen Kultur wegen ihrer Vorfahren und ihrer Kultur. Es ist ja in Europa insgesamt alles ein Geflecht einzelner Geschichten einzelner Völker, die aber diese Nationen ausmachen, diese Kulturen. Ja, wir brauchen keine Globalisierung, denn es kann keine repräsentative Regierung geben, wenn nicht ein Volk dazu in der Lage ist, sich bewusst eine eigene Regierung zu geben. Wir wollen souveräne Regierung eines souveränen Volkes, die durch ihre Kultur regiert wird. Aber diese Kulturen stimmen miteinander überein, in ihrer Ansicht über ein gemeinsames Ziel der gesamten Menschheit. Sie bekriegen einander nicht. Das wäre jetzt im Wesentlichen die Lösung. Ja. Die USA sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir sind eine Schmelztiegelnation. Uns sollte überhaupt nicht interessieren, was die Hautfarbe ist oder die Herkunft oder sonst irgendwo. Wir sind alle Amerikaner. Wir sind eine Schmelztiegelnation. Und das ist Teil unseres souveränen Systems der Selbstregierung. Das ist besser als das, was es in Europa gegeben hat. Diese parlamentarischen Systeme, die können immer sehr schnell zu Fall gebracht werden. Jede Regierung kann sofort gestürzt werden. In unserem Fall haben wir eigentlich eine souveräne Regierung. Was ist denn die Lösung jetzt?
Ist ein spezifischer kultureller Faktor. Europäer sind nicht auf der Flucht vor der Armut aus Europa hierher gekommen. Einige vielleicht. Aber die eigentliche Besiedlung entstand als Resultat der Erkenntnis, dass solange wie die Oligarchie in Europa die Macht hat, man dort nichts würde aufbauen können. Das heißt, man musste über den Ozean in das neu entdeckte Land und dort Republiken aufbauen, wo die Ideen der europäischen Kultur frei ausgedrückt werden konnten, ohne diese verdammte Oligarchie. Das ist, was die USA sind. Daher sind wir ein wirklich repräsentatives Regierungssystem, wenigstens nach unserer Verfassung, mit dieser kulturellen Absicht, das Beste der europäischen Kultur weg von Europa hier umsetzen zu können. Weg vom Adel, von der Aristokratie, weg von der Oligarchie und von den räuberischen Bankiers. Um hier wirklich die Werte der europäischen Kultur ausdrücken zu können, als Land der Möglichkeit, dieser Kultur Ausdruck zu geben. Das war immer unsere Macht als Nation. Immer wenn wir was erreicht haben. Wir sind ein Teil der europäischen Zivilisation, aber offen gegenüber anderen Teilen der Weltbevölkerung, der Weltzivilisation. Und zwar dadurch, dass wir diskutieren, gemeinsame Interessen definieren, gemeinsame Ziele definieren. Und das ist genau, was Roosevelt vorhatte. Roosevelt ist kein Unfall oder einfach so passiert, er ist viel amerikanischer, als die meisten verstehen. Er hat das verstanden und umgesetzt. Ja, sein Ziel war, Imperialismus in der Nachkriegszeit auszulöschen. Und es war die Macht der USA damals, Nationen, die vorher kolonisiert waren, auf die Beine zu helfen, sich zu entwickeln und die Nationen als souveräne Nationen zusammenzubringen. Und das war Roosevelts Vorschlag für die Organisation der Vereinten Nationen. Nur dass man ein Gebilde hatte, in dem man Nationen und Nationenverbände tatsächlich zusammenbringen konnte, als souveräne Mächte mit anderen souveränen Mächten. Aber alle Imperien und alle Kolonien von diesem Planeten auszulöschen, zu vertilgen. Und das ist ein absolut natürlicher Ausdruck dessen, was verfassungsmäßig und geschichtlich die USA sind und auch heute sein sollten. Das heißt, alles, was wir versuchen, von den USA aus, muss ein Ausdruck sein dieser Geschichte, dessen, was wir waren, was wir sind und was wir erreichen wollen. Wie intervenieren wir also in dieser heutigen Situation? Geld ist völlig wertlos. Geld hat auch keinen innewohnenden Wert. Was jetzt gerade mit der Carlyle Group passiert und anderen heute, ist eine erneute Beschleunigung der Krise. Das gesamte System kommt runtergekracht. Wir sind nicht in einer Depression, wir sind in einer Zusammenbruchskrise. Wir sind in einem Prozess, einem Finanzkollaps, der vergleichbar ist mit dem, was im 14. Jahrhundert in Europa passiert ist, mit dem dunklen Zeitalter. Wir sind mitten im Anlauf in so ein dunkles Zeitalter. Was mit uns jetzt gerade weltweit passiert, hat man in Deutschland 1923 erlebt. Deutschland war damals isoliert unter den Bedingungen des Versailler Vertrags. Es gab gar keine, Deutschland hatte überhaupt keine Möglichkeit, weiter zu existieren. Bestimmt durch die Mächte des Versailler Vertrags. Und unter diesen Bedingungen ging Deutschland durch einen Prozess von Hyperinflation, bei dem man den Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft erlebt hat. Im November 1923. Jetzt erleben wir einen Prozess von Hyperinflation, der sehr, sehr ähnlich ist dem, der in Deutschland stattfand 1923, allerdings begrenzt auf Deutschland. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir heute da mit einem Stimulationspaket rauskommen. Ein Stimulationspaket? Das ist doch genau das, was sie in Deutschland gemacht haben damals. 1923, ganz besonders. 1921 und dann noch besonders 23. Stimuluspaket heißt Hyperinflation. Was haben wir denn jetzt? Wir haben ein Kollaps des Weltfinanzsystems. Und jetzt gibt es keine Macht außerhalb, die das kontrolliert oder bestimmt. Die Welt kann dieses System einfach nicht aufrechterhalten. Das heißt, was 1923 in Deutschland lokal passiert ist, passiert heute global. Aber das schlägt natürlich in Deutschland, in Europa und in den USA als erstes ein. Aber als Resultat dessen wird China untergehen, Indien untergehen und der Rest der Welt auch. Und zwar in ein dunkles Zeitalter. Das heißt, Geld, so wie das heute vom Federal Reserve System definiert wird, ist absolut nichts wert. Was tun wir also? Nun, die verfassungsmäßige Gewalt, die von den USA ausgeht, in den USA, wie das Franklin Roosevelt gemacht hat, sollte von uns heute angewandt werden. Franklin Roosevelt hat uns damals aus der Depression in die größte Weltmacht verwandelt und das können wir wieder tun. Wie tun wir das? Nun, Reform, Bankrottverfahren und ähnliche Verfahren, um überhaupt die Dinge wieder ins Rollen zu bringen. Nach dem Ende des Krieges waren wir die größte Wirtschaftsmacht, die die Welt jemals erlebt hat. Das passierte durch die US-Verfassung und das können wir wieder machen. Aber hier muss man sagen, wir haben keine Immobilienkrise. Die Immobilien- oder sogenannte Hypothekenkrise, das ist nur so der schwächste Punkt des Systems gegenwärtig. Aber der Bankrott des Systems beginnt ganz, ganz oben. Und das sind die Finanzinstitutionen, die führenden Finanzinstitutionen der Welt. Und diese Finanzinstitutionen der Welt in den USA, besonders in Europa, sind mitten im Desintegrationsprozess. Das heißt, die Desintegration findet oben statt, reflektiert sich aber in den unteren Teilen des ganzen Systems, nämlich da, wo es näher an den Leuten dran ist. Was ist also zu tun? Nun, wir müssen die Hausbesitzer schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute in ihren Häusern bleiben können, in ihren Gemeinden leben können. Die USA haben die Macht des Bankrotts, des geordneten, geregelten Bankrottverfahrens, unter welchem wir die Hausbesitzer schützen können. Und zwar so lange, bis wir diesen ganzen Krempel aufgeräumt haben. Man kann aber die Hausbesitzer nicht retten oder schützen, wenn man dasselbe nicht für die Banken tut. Und hier geht es um die richtigen Banken, nicht diese dreckigen Spekulanten. Dass also die Bundesregierung in den USA oder die Regierung der einzelnen Staaten die Banken rekapitalisieren kann, sodass die Banken zurückkommen ins Geschäft, um überhaupt erstmal wirklich wieder aufzufüllen, was sie durch diese ganze Idiotie jetzt verloren haben. Und es geht um Kontinuität in der Funktion der Banken. Die funktionierten gestern und funktionieren heute und funktionieren morgen. Und zwar genau wie vorher. Man kann Geld einlegen, man bekommt Kredite, man macht seine Geschäfte, Kredite für Gemeindeprojekte. Aber wir brauchen natürlich auch Kredit, der von der Bundesregierung erzeugt wird. Und dieser wird vergeben durch private Banken, um Leute wieder an Arbeit zu bringen. Genauso wie Roosevelt das gemacht hat. Jetzt braucht man ein anderes System. Das ist der zweite Schritt. Und zwar ein zweigleisiges System. Hier geht es um die Zinsrate. Dass man sagt, 1-2% Zinsen für Kredite. Und zwar Kredite, die durch lokale Banken vergeben werden, vielleicht auch bundesstaatliche Kredite, aber durch die lokalen Banken vergeben werden. Es geht also durch die lokalen Staats- und Nationalbanken, wo Kredite für spezifische Zwecke vergeben werden, für Investitionen. Also je nachdem, was die Bundesregierung eben auch autorisiert. So hat man es also geschafft, die Banken zu schützen und die Bevölkerung zu schützen. Das heißt, auch die lokalen Gemeinden. Und das ist die ganze Operationsbasis, die auch Franklin Roosevelt erkannt hat. Das Problem, was wir heute haben, ist natürlich viel, viel größer als dem Roosevelt sich annahm. Aber die Methoden sind dieselben und die werden auch wieder funktionieren. Jetzt braucht man Wachstumsprogramme. Und zwar durch große Projekte. Wir müssen aus dieser Erdölkrise rauskommen. Wir brauchen Kernenergie. Wir haben inzwischen die dritte und vierte Generation von Kernkraftwerken, wo wir nicht einfach nur Strom erzeugen können. Mehr und billiger, als man mit irgendeiner anderen Quelle schaffen kann. Es gibt keine billigere Stromquelle als Kernenergie. Das ist eine Frage eines physischen Prinzips und nicht die Frage des Gewäsches von Ökonomen. Und diese Kernenergie braucht nicht nur die Art von Quantität, von der ich eben sprach, sondern auch eine Qualität, die uns dann ermöglicht, in eine Wasserstoffwirtschaft einzutreten. Mit einem Spaltungsreaktor vom Hochtemperaturtyp kann man so mit 800, 900 Megawatt künstlich Wasserstoff erzeugen als Treibstoff, und zwar lokal, wo der einzige Schadstoff ist, der da rauskommt, heißt dann Wasser. Ja, das ist dann so die... Wo das Wasser sozusagen wieder integriert werden kann. Also die Idee dieser Wasserstoffwirtschaft, tatsächlich lokal Wasserstoff herzustellen, um dann tatsächlich schadstofffrei nur Wasser abzugeben. Und so können wir Probleme lösen, die uns unter anderen Umständen gar nicht möglich sind zu lösen. Aber es geht auch darum, dass wir die Welt aus der Erdölsklaverei befreien. Indem wir wegkommen von Erdöl, und zwar folgendermaßen. Wir hören auf, Erdöl zu verbrennen und benutzen Erdöl als petrochemische Quelle oder Ressource. Und anstatt jetzt aus Saudi-Arabien Rohöl in Tanker zu pumpen und für $3 pro Fass, um das durch die halbe Welt zu verschiffen und dann für $4 pro Gallone zu verkaufen, bringt man jetzt das Erdöl in die Chemoindustrie, wo man eine ganze Reihe von Dingen damit herstellen kann, wenn man das als Rohstoff benutzt. Und dann damit sorgt man dafür, dass das Produkt, was dann transportiert wird, je Gewichtseinheit wertvoller ist. Und damit ist die Produktionskost und auch die Kosten für den Transport geringer, verhältnismäßig. Wir müssen die Welt in gewisser Weise wirklich dazu erwecken, diese Alternativen endlich zu entdecken. Ja, die Methoden eines Roosevelt anzuwenden, mit dieser allgemeinen Zusammenbruchskrise umzugehen. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, es gibt keine anderen Alternativen.
Ja.
Und das erfordert hier eine Revolte der Patrioten. Leute, die verstehen, was Patriotismus eigentlich ist. Nicht nur das eigene Land, sondern was kann ich für die Welt tun? Ja, das ist Patriotismus. Kann man sich notwendigen Tätigkeiten widmen für die Nationen, die auch für die Welt wichtig sind? Ja. Hier kommt die Idee der gemeinsamen Taten ins Spiel, für ein gemeinsames Interesse. Wir müssen ein Weltsystem schaffen von Nationalstaaten, nicht von Globalisierung. Wir brauchen diesen Turm, diesen neuen Turm von Babel, brauchen wir nicht. Ja. Der Turm zu Babel hat einen schlechten Ruf in der Bibel und das hat auch seinen Grund. Was wir also brauchen, was wichtig ist, ist, dass die USA das tun, was in ihrer Verfassung auch festgeschrieben ist. Andere Länder haben nicht nur nicht diese Verfassung, sondern haben auch nicht diese Art von Tradition, die damit zusammenhängt. Die USA müssen sich an gewisse wichtige Nationen der Welt wenden, um eine Allianz von Staaten zu gründen. Um was zu tun? Nun, um ein Weltfinanzsystem mit festen Wechselkursen zu etablieren. Etwas, das also in seinen Funktionsbegriffen dem Bretton Woods-System recht nahe kommt. Die USA verfügen von der Verfassung garantierte Autorität, Kredit zu erzeugen und Kredit zu erschaffen. Andere Nationen haben das nicht. Wenn wir also in ein Vertragsverhältnis treten können mit China, Indien, Russland, dann können wir uns langfristigen Wirtschaftsabkommen zuwenden. Und zwar mit internationalem Kredit zu 1-2% Zinsraten. Und wir reden hier über Kredite von 20, 40, 100 Jahren. Das ist, was wir brauchen. Und jetzt haben wir eine Basis geschaffen, wo also eine Revitalisierung des gesamten Weltsystems und des Welthandels entstanden ist. Und hat sich damit ein Werkzeug geschaffen, mit dem man also aus der gegenwärtigen Krise herauskommen kann. Das heißt, diese Dinge, die erstmal sehr grundlegend sind, sehr elementar, stellen ein besseres Verständnis und eine angedeutete Lösung für dieses Problem dar. Und das ist, was wir tun müssen. Wir müssen die Dummheit überwinden, die derzeit den Großteil des Kongresses beherrscht. Um diese drei einfachen Schritte zu verstehen, erste, Gesetz zum Schutz der Heimeigentümer und Banken. Bankrottschutz für die Hausbesitzer, Bankrottschutz für die Banken, das heißt für die legitimen Banken, nicht die spekulativen Finanzinstitutionen. Zweitens, wir brauchen ein zweigleisiges Kreditsystem. 1-2% für regierungsautorisierte Kredite. Und hier soll der und dann soll die Zinsrate auf 7, 8, 9 oder wer weiß wohin angehoben werden für die Spekulanten. Keine Stimulationspakete. Stimulation in diesem System jetzt bedeutet Hyperinflation. Jeder, der sich hier für Stimulation scharf macht und stark macht, wie Paulson und Bernanke, die wollen die ganze Zeit nur Stimulierung haben. Ja, die sollen Viagra sich besorgen.
Ja,
aber kein Geld. Man braucht eine konservative Herangehensweise, um die Inflation zu bekämpfen. Ja, wir brauchen einen Ausblick auf Bau, auf den Aufbau von Gemeinden, auf den Schutz von Menschen.
Ja.
Ein integriertes System, wie es auch mal funktioniert hat, etwas, das in uns historisch integriert ist. Also Schluss mit der Hyperinflation. Schluss mit den goldenen Fallschirmen für die Manager.
Ja.
Kredite für den Aufbau des Landes zu 1-2% Zinsraten. Ja, Leute können das verstehen. Das heißt also, ein Kreditsystem, das antiinflationär wirkt. Billige Kredite, die vielleicht von der Regierung auch vergeben werden, aber hauptsächlich durch also bundesstaatliche und lokale Gemeinden vergeben werden. So wie das in der Zeit vor Paul Volcker, vor Greenspan auch funktioniert hat. Und dann der Faktor der Ausweitung der Zusammenarbeit in der Welt. Das heißt, wir brauchen Partnerschaft mit einer Reihe führender Staaten der Welt, Russland, China, Indien. China ist einer der größten Märkte für die USA und die USA sind einer der größten Märkte für China. Wenn China untergeht, wenn es China schlecht geht, ist das ein Problem für die USA. Das heißt, wir müssen uns mit China auseinandersetzen. Ja, die chinesische Regierung, jetzt ist sich darüber sehr bewusst. Indien, dort ist man vielleicht nicht so schnell, aber das wird auch verstanden werden. Wenn wir hier also ein Bündnis zusammenbringen, Russland, China, Indien und die USA und andere Länder da mit einladen, für eine gemeinsame Idee von Wirtschaftspolitik, dann können wir ein neues Weltwirtschaftssystem, ein neues Weltfinanzsystem aufbauen, wie unter Roosevelt. Mit diesen drei Schritten, können wir den Großteil der Welt mobilisieren, endlich aus diesem Schlamassel rauszukommen. Und zurück in ein System, wo Menschen menschenwürdig zusammenleben können. Danke. Danke, Lynn. Für diejenigen, die also sich schon ein bisschen damit auskennen oder nicht damit auskennen, erkläre ich kurz, wie wir hier verfahren. Uns erreichen natürlich hier Fragen von verschiedenen Institutionen in Washington und auch aus der ganzen Welt. Zuschauer, die uns also über das Internet verfolgen, können via E-Mail auch Fragen zu uns senden. Und diejenigen, die hier im Publikum sitzen, können natürlich auch Fragen stellen. Worum ich Sie bitten möchte, wenn Sie Fragen haben für Herrn LaRouche, ist, dass Sie sich kurz vorstellen auf einer von unseren Karten. Und lassen Sie mich auch wissen, ob ich die Frage stellen soll, dann müssen Sie die ausschreiben. Wenn Sie Ihre Frage selbst stellen wollen, dann ist das auch okay. Aber deuten Sie bitte so die Richtung Ihrer Frage an, das Themengebiet. Und so kommen wir zur ersten Frage, Lynn. Die erste Frage kommt von jemand, der für eine Präsidentschaftskampagne Politik formuliert. Die Frage lautet, Herr LaRouche, Sie sind sich wahrscheinlich dessen bewusst, dass Senatorin Hillary Clinton ihren Vorschlag zum Umgang mit den Immobilien geändert hat, um also massiven Rausschmiss folgendermaßen aufzuhalten. Sie will erstmal die Bankrottverfahren verändern. Sie will auch zweitens verhindern, dass also die Zinsraten neu gesetzt werden. Und drittens hat sie vorgeschlagen, dass erstmal ein Moratorium für sogenannte Foreclosures, also für den Verkauf, Notverkauf, Zwangsverkauf von Häusern eingerichtet wird. Ursprünglich sagte sie mal 90 Tage, das kann aber auch erweitert werden. Ursprünglich sprach sie dann auch von Abschreibungen von gewissen Hypotheken und davon, dass Leute, also statt der Hypotheken, erstmal sozusagen als Mieter in den Häusern bleiben. Meine Frage nun, kann das getan werden, kann das funktionieren, ohne neue Institutionen zu schaffen? Es scheint uns sehr schwierig zu sein, es innerhalb des Rahmens des jetzigen Bankensystems durchzuführen.
Was sie diesbezüglich vorschlägt, ist, wird für sich gesehen nicht funktionieren. Und das ist Teil des Problems. Sie müssen erkennen, man muss verstehen, dass der Zusammenbruch der Carlyle-Gruppe und anderer Institutionen, was das für andere Institutionen bedeuten wird, ist, dass wir einen weiteren Schritt, eine weitere Stufe in dem hyperinflationären Zusammenbruch des gesamten Systems machen. Das ist ja keine essentielle Institution der Regierung. Und daher ist also die Vertagung bestimmter Fragen ist das, was die Politiker machen. Ohne meine Maßnahmen wird es nicht funktionieren. Ich meine, die Absicht ihrer Vorschläge ist schon eine freundliche. Aber es ist nicht ausreichend. Und nicht ausreichend in diesem Fall ist Scheitern, bedeutet Scheitern. Wir müssen verhindern, dass überhaupt die Menschen ihre Häuser verlieren. Die Hauptarbeit, die wir verrichten müssen, ich meine, wir haben gesamte Gemeinden, die zusammenbrechen. Wenn man nicht die Banken schützt, dann wird man einfach die Gemeinden schließen. Ohne die Bankeninstitutionen in den Gemeinden werden die Gemeinden einfach zusammenbrechen. Sie können ja nicht mehr produzieren. Wir müssen auch die Banken schützen. Solange sie in legitimen Bankenwesen engagiert sind, so wie es vor Paul Volcker funktionierte. Man braucht also den Bankrottschutz sowohl für die Banken auf dieselbe Art und Weise und zur selben Zeit, wie man den Schutz der Heimeigentümer organisiert. Auf diese Art und Weise hat man die Gemeinden stabilisiert. Das wird man nicht einfach nur sozusagen eine Pause einführen können. Man kann vielleicht sagen, ja gut, vielleicht schaffen wir es in 120 Tagen, aber man muss sich einige der Erfahrungen ansehen, die man mit Roosevelt hatte. Als ich Unternehmensberater war, in den 1950er, 1960er Jahren, hatte ich damals Prozeduren zu erledigen für Banken, die erst in den 50er, 60er Jahren ihr Geschäft sozusagen saniert hatten von dem, was in den 20er, 30er Jahren passiert war. Egal wie lange es dauert, egal was es bedarf, wir müssen das tun. Wir wollen ja keinen Krieg, es sei denn, wir müssen einen kämpfen. Und das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Und als letztes müssen wir wirklich einsehen, dass das Federal Reserve System vollkommen bankrott ist. Das System Alan Greenspans, dieses Federal Reserve System, ist vollkommen bankrott. Das Federal Reserve System von Greenspan ist ein Geschäft, das geschaffen worden ist eigentlich von der Regierung. Ja. Es sollte gar nicht existieren. Heute ist es eine private Institution, ja, die vom Federal Reserve Act geschaffen wurde. Es ist hoffnungslos bankrott, die Federal Reserve. Wir setzen den Federal Reserve einfach in ein Bankrottverfahren und die Regierung übernimmt das Ding. Dann gibt es auch keinen Konflikt. Ja. Das ist dann einfach unser Diener. Und zwischen dem Diener und dem Herren, der Regierung sozusagen, gibt es keinen Konflikt. Das ist unter unserer Verfassung zu machen. Die Federal Reserve ist Eigentum der Regierung. Unsere Währung ist Eigentum der Regierung. Es wird geschaffen durch Zustimmung des Abgeordnetenhauses. Und der Finanzminister ist sozusagen der Haushälter davon. Das ist sozusagen die Verantwortung der Regierung, die Programme, in der Währung veräußert wird, zu schaffen. Eine Reform, wie sie benötigt wird, kann nicht schrittweise passieren. Man kann nicht versuchen, irgendwie durchs Hintertürchen irgendwie was Gutes reinzubringen. Wir müssen ganz offen der Bevölkerung und allen anderen sagen, was die Reform ist, warum sie notwendig ist und was passieren wird und warum sie funktionieren wird. Man muss also die Bevölkerung um dieses Programm organisieren. Ja. Auf diese Art und Weise können wir das Federal Reserve System dahin tun, wo sie hingehört, unter die Aufsicht der Regierung, unter die Aufsicht des Finanzministers. Aber man kann in einer solchen Situation keine halben Sachen machen. Na, man kann nicht einen Teil des vollkommen beschädigten Autos retten. Lynn, die nächste Frage kommt von einem demokratischen Mitglied des Senats, der nahe Verbindungen und historische Verbindungen hat zum Militär. Die Frage ist, Herr LaRouche, ich weiß nicht, ob Sie sich darüber im Klaren sind, aber der Vizepräsident Cheney hat heute das 25. Jubiläum des SDI aufgegriffen, um eine neue Raketenabwehr zu schaffen. Sie sind der Autor des SDI. Könnte es sein, dass Herr Cheney endlich Ihren Standpunkt eingenommen hat? Oder gibt es da... Bruder Cheney hat sozusagen meine Speerspitze gefühlt. Was er vorschlägt, hat überhaupt gar nichts mit der strategischen Verteidigungsinitiative zu tun. Er ist ein Lügner. Er lügt sowieso die ganze Zeit. Es sollte einen auch nicht wundern, dass er wieder lügt. Er ist auch vollkommen degeneriert, dekadent. Ein Teil dieser Dekadenz kommt von seiner Frau, die die Expertin in diesen Sachen ist. Sie ist ja der Chef. Er ist doch nur der hässliche Hund, der draußen an der Kette liegt. Sie besitzt ihn. Sie ist ein Agent des britischen Nachrichtendienstes. Ihn könnte man im Prinzip einen Verräter an den USA nennen. Naja, also das SDI, die Strategische Verteidigungsinitiative, war von mir ausgedacht und vorgeschlagen worden zwischen 1977 und 1979. Es war ein Hauptteil meiner Präsidentschaftskampagne für die amerikanische Präsidentschaft 1980. Als Ronald Reagan gewählt wurde, ich hatte ihn kurz an einem Kandidatentreffen in New Hampshire getroffen und wir hatten uns Er war ja in meiner Generation und wir haben uns also gemeinsam lustig gemacht über so Leute wie George Bush Senior. Und Reagan wusste immer, dass George H.W. Bush ein Clown sei. Aber was passierte war, dass später wurde es auch bei einer ich habe eine Operation angeführt, das wurde auch später bei den Gerichtsverhandlungen dann öffentlich gemacht, wo ich mit der sowjetischen Vertretung in Washington die Verhandlungen führte. Also man trat an mich heran mit der Frage, wie würde ich mit solchen Problemen mit der Sowjetunion umgehen. Und ich teilte also meinen Standpunkt der Nachrichtendienstgemeinde in den USA mit. Und sie kamen zu mir zurück und sagte, würden Sie vielleicht die Kontaktaufnahme für uns machen? Ich sagte, ja, gut, also dann wurde ich also vereidigt und machte das. Als Reagan dann Präsident wurde, war meine Funktion unter der Aufsicht des Nationalen Sicherheitsrats, wo ich in dieser Periode ab 1982 bis 1983 insbesondere arbeitete für die Reagan-Regierung. Was der Präsident am 23. März 1983 vorschlug, war genau, was ich vorgeschlagen hatte. Denn er bestätigte der Sowjetunion öffentlich, was ich durch diese Art von Hinterzimmerverhandlungen in der Botschaft und mit dem Militärattaché in Washington getan hatte, wie ich das vorgeschlagen hatte. Und die Ablehnung des SDI führte zu dem, was ich dann 1988 vorher sagte, am 12. Oktober in Berlin, als nämlich der kettenreaktionsartige Zusammenbruch der Sowjetunion, wie wir damit umgehen sollten, das waren meine Vorschläge. Was ich vorschlug, war nicht ein System, um den Krieg zu führen, sondern ein Verteidigungssystem, um den Krieg zu verhindern. Manchmal hat man eine solche Situation in der Geschichte, wo also zwischen verschiedenen Staaten eine Gegnerhaltung ist. Man kann nicht sofort alle einen allumfassenden Frieden schaffen, aber man muss Schritte schaffen, damit man mit zweitrangigen Dingen zusammenarbeitet, auch in Sachen von zweitrangigen Fragen zusammenzuarbeiten, damit man näher und näher aneinander rückt. Manchmal nennt man das Vertrauen aufzubauen. Ich nenne das im Allgemeinen neue Angewohnheiten aufzubauen. Mit dem Anfang der Carter-Regierung in den USA, deren Politik ich schon anklagte, vor Carter überhaupt ins Amt kam, wurde zu einer Konfrontation und zu der Bedrohung einer nuklearen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion führen. Und das war also wirklich diese Frage des Atomkrieges. Ich meine, die Kernwaffen sind ja nicht die Endstufe der Entwicklung und die alles gewinnende Waffe. Aber wir hatten ja entwickelt oder hätten entwickeln können ein Verteidigungssystem und sind es auch heute nicht, alle interkontinentalen Raketen, die in einen Angriff passierten, vernichten werden könnten. Aber wir hätten erreichen können, dass also die Nation sozusagen überleben würde. Und das wäre natürlich dann ein großes Problem, sodass also keine der Seiten in der Lage wäre, mit einem präemptiven Schlag sofort, ohne dass es zu einem Rückschlag kommen würde, den Krieg zu gewinnen. Das heißt, der erste Vorschlag war, ein Gefährt zu finden, wo man gemeinsame Verteidigungssysteme entwickelte, damit also der Atomkrieg sehr unwahrscheinlich würde, und als zweites dieses Programm nutzen würde, um also Technologien zu entwickeln, die man im zivilen Bereich anwenden würde, ja, Und ich wollte, dass die Sowjetunion mit uns in den USA zusammenarbeiten, dass man Technologien teilte und dass man gemeinsam Verteidigungssysteme entwickelte und einsetzte und auf diese Art und Weise die Bedrohung durch diese atomare Konfrontation zu flankieren. Denn dann hätten wir die Möglichkeit, weiterhin sozusagen in eine friedliche Verhandlung zu treten. Denn die Idee, einen ständigen Krieg zu führen, mit dem Ziel, einen Gegner zu vernichten, ist die größte Dummheit, die es auf diesem Planeten gibt. Man kann gegen ein anderes Volk oder eine andere Nation keinen Vernichtungskrieg führen. Das ist sowohl moralisch falsch, als dass es auch niemals funktionieren wird. Man muss versuchen, eine Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu finden und die Zusammenarbeit attraktiver zu machen als das gegenseitige Töten. Man muss dazu in der Lage sein, sich zu verteidigen, auch in der Situation. Aber man sucht den Frieden, nicht den Krieg. Den Krieg zu kämpfen, hat nur den Zweck, die Möglichkeit des Friedens zu erhalten. Und Reagan mit all seinen Schwankungen und seinen Problemen, bis 1986 stimmte er dem zu und wahrscheinlich darüber hinaus. Und Gorbatschow hasste mich wie die Pest wegen dieser Sache. Ich hatte und habe immer noch große Probleme mit Gorbatschow. Der hasst mich deswegen immer noch. Das heißt, es gibt überhaupt nichts in dem, was Cheney sagt, für den ich absolut nur Verachtung übrig habe. Und der versucht uns schon wieder in einen neuen Krieg, im Krieg gegen den Iran. Das ist der Grund, warum Admiral Fallon jetzt gerade zurückgetreten ist als Chef des CENTCOM. Ja, da gibt es überhaupt keine Ähnlichkeit zwischen mir und Cheney. Cheney würde ich mit seiner Frau einschließen, damit sie gegenseitig sich Leid bereiten. Ich glaube, der gute Senator wusste das, aber ich glaube, er wollte nur, dass du das noch einmal öffentlich sagst. Jemand hat hier ein Zitat eingebracht, was sie dachten, das sinnvoll wäre. Das ist ein Zitat von John Milton. Bevor ich also... ich habe meine Dissertation. Sie also, die Sie frei bleiben wollen, sollten bald weise sein oder so schnell wie möglich aufhören, Narren zu sein, wenn Sie Sklaverei für ein untolerierbares Übel halten, dann entwickeln Sie die Vernunft.
Die nächste Frage kommt von
Die nächste Frage kommt von der Hamilton-Gruppe. Herr LaRouche, während Sie reden, ringen wir mit der Frage der Frage sozusagen oder der Abwägung zwischen einem realwirtschaftlichen Stimulus und einem fiskalpolitischen Stimulus. Wie würden Sie in dieser Frage den Dollar verteidigen?
Nun, ich würde das machen mit den Mitteln, die ich bereits angedeutet habe. Zum Beispiel. Wir brauchen etwas richtige Infrastruktur. Wir brauchen nichts von diesem Verräter, sondern von Leuten wie mir und solchen Leuten, die mir zustimmen. Der erste Schritt, unsere Abhängigkeit von Automobilen, von schweren Trucks, LKWs, die also durch den Massentransport unsere Straßen zerstören. Ja. Und zwar kommen wir da raus durch Magnetbahnen und ähnliche Schnellbahnsysteme. Wir brauchen Frischwassersysteme. Ja, wir brauchen eine Möglichkeit, die Oglala Wasserreserve wieder aufzufüllen. Ich arbeite da seit einigen Jahren dran. Wir brauchen ein Programm von hoher Energieflussdichte, ja, wie Kernenergie, und zwar jetzt. Wir brauchen auch ein neues Gesundheitsversorgungssystem. Das gegenwärtige Gesundheitssystem ist massenmörderisch und die meisten Menschen wissen das, die damit sich beschäftigen müssen. Ja, das heißt, Institutionen müssen wieder aufgebaut werden. Wir brauchen ein staatliches System von garantierter Gesundheitsversorgung, nicht diesen Diebstahl, der hier stattfindet im Namen sogenannter privater Krankenversicherung. Wir können private Elemente haben, aber die Garantie kommt von der Regierung. Ja, und man soll es nicht kompliziert machen, einfach halten. Ja. Man braucht Administratoren, die konstant daran arbeiten, dass die Sache verbessert wird, vorwärts geht. Das Wichtigste, also hier ist, ich könnte hier auch über Ausbildung sprechen. Ja, unser Ausbildungssystem stinkt. Wir hatten wahrscheinlich in der ganzen US-Geschichte noch nicht so ein schlechtes Bildungssystem wie heute. Hier werden Leute vollgequatscht, anstatt dass ihre geistigen Kräfte aufgebaut werden. Ich habe Leute, die bei mir arbeiten, auf der Ebene von Haupt- und Endabschlusssemesterstudenten, und die machen wesentlich bessere Arbeit als etwas, was sie an den Universitäten finden, an Kepler. Das ist ein besseres Ausbildungssystem als das, was jetzt existiert. Wie man gesehen hat, dass also Leute eine gewisse Arbeit nicht produzieren konnten und deswegen von uns abgeschrieben haben, was Kepler betrifft. Die haben keine Ahnung, was Gravitation ist oder was Kepler meint. Wir haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, ein großer Betrug über das. Und die arbeiten an diesen Sachen, wissen nicht mal, was Gravitation eigentlich sein soll. Aber das ist typisch für die Ausbildungssysteme heutzutage. Ja, wir wollen hier Leute nicht auf dem Parcours ausbilden, dass sie eine gute Performance ablegen, sondern wir brauchen Menschen, die die Fähigkeit haben, kreativ zu denken. Und das wollen wir stimulieren. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die gebraucht werden. Wasserversorgung, Stromversorgung, grundlegende Infrastruktur, das sind so die Bereiche in der Wirtschaft, die wir hauptsächlich brauchen. Wir brauchen dieses verlorene ingenieurtechnische Potenzial der Automobilindustrie. So dass wir hier Leute also in große Bauvorhaben, große Bauprojekte überhaupt wieder integrieren können. Wir hätten das schon 2006 machen können, diesen riesigen Teil der Autoindustrie, der jetzt dicht gemacht worden ist, anstatt das wegzuwerfen, die Leute anzustellen, am selben Arbeitsplatz, um andere Dinge herzustellen. So haben wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Wir sollten diese Leute dahin zurückbringen, an diese Arbeit. Aber es geht um Hochtechnologie, kapitalintensive Investitionen. Das ist so die Triebkraft, die Schubkraft. So hat Franklin Roosevelts Programm funktioniert. Der hat es gemacht, für denselben Zweck. Eine Reihe von Leuten, die Unterstützer sind von Barack Obamas Kandidatur, haben also sehr wütende Kommentare und Fragen eingeschickt, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde. Ich will nur die Leute wissen lassen, wir haben es bekommen. Wir haben aber hier eine Frage eines Mitglieds des Schwarzen Kongressausschusses. Und hier fragt man, glauben Sie, Herr LaRouche, dass Barack Obama ein Faschist ist oder dass er einfach nur benutzt wird? Könnte es nicht sein, dass er schlauer ist als diejenigen, die glauben, ihn zu benutzen und dass er wirklich in Wirklichkeit sie benutzt?
Leider ist er nicht schlauer. Ich glaube absolut nicht, dass er ein Faschist ist. Er ist eher, eher etwas dümmlich. Er hat also seine eigene Art und Weise, sich im Leben so zurechtzumachen, aber hat bisher überhaupt gar kein konkretes Programm präsentiert in einer Nation, die zusammenbricht. Nichts, das funktionieren würde. Hillary hat einige Dinge schon vorgeschlagen. Der Punkt ist, ja, Obama wird benutzt. Er wurde aufgebaut von Leuten, die ich kenne, die ihn aufgebaut haben. Sie setzen ihn ein, ohne dass er es vielleicht weiß, aber sie haben die Absicht, ihn zu zerstören. Sie benutzen ihn wie Toilettenpapier. Es mag für denjenigen, der da sitzt und in Not ist, sehr attraktiv sein, aber er wird es hinterher abspülen, wegspülen. Obama ist ein Schwindel. Nicht, weil er selber Faschist ist, sondern weil er benutzt wird. Und er hat keine Ahnung von dem, was mit ihm passiert. Er ist vollkommen verwirrt. Er weiß, etwas läuft schief, aber er weiß nicht, was es ist. Denn er könnte niemals als Präsident der USA ein Ergebnis erzielen. Er hat nicht einen einzigen Schritt als Programm erwähnt, das funktionieren würde, was für die Bevölkerung der USA funktionieren würde. Er sagt, warten Sie auf mich, ich bin jetzt hier der Wundermann, der Superman. Ich werde hier reingeflogen kommen und werde Wunder vollbringen. Ich bin der Mann von Krypton. Also, das ist wirklich ein großer Schwindel, wenn man sich die politische Geschichte der USA ansieht. Das ist sehr, sehr typisch. Das ist wie ein Pyramidenspiel oder ähnliche Spielchen. Der Mann hat keinen Begriff davon, wie die amerikanische Wirtschaft funktioniert. Er hat einen sophistischen Begriff von Gesetz und Recht. Also das... Lynn, diese Frage kommt von jemandem, der in New York ein Amt innehat auf Staatenebene. Er sagt, Herr LaRouche, können Sie bitte einen Kommentar abgeben über die Operation gegen den Gouverneur des Staates New York, Elliot Spitzer? Ich kenne Politik und ich kenne Geschäfte und ich weiß, wie das funktioniert. Ich glaube, es gibt nicht viele Politiker in diesem Land, die hohe Ämter bekleiden, die nicht irgendwelche Leichen im Keller haben oder irgendwelche Skandale haben. Ich glaube nicht, dass das organisierte Verbrechen erlaubt, dass irgendjemand hohe Ämter bekleidet, ohne dass sie irgendwas begehen, was sie dann sozusagen gegen sie einsetzen kann. Ja, also dieses organisierte Verbrechen erlaubt niemandem, wird niemanden fördern, was notwendig ist, da ein Amt zu bekleiden, ohne dass es da schon mindestens einen Skandal gibt, mit dem sie ihn dann wieder... Ich würde sagen, man sollte die Schränke von allen überprüfen, wenn man es von diesem Standpunkt ansieht, wie ich das ansehe, weil ich mit diesen Fragen schon einige Erfahrung habe. Und ich habe schon einige sehr üble Schwindel selber erfahren, am eigenen Leib, wo das Justizministerium also involviert war. Warum würden Sie mit so etwas auf einmal ankommen, genau jetzt? Und zu welchem Zweck? Er hatte soeben seine Unterstützung für Hillary Clinton, die er letztes Jahr im Mai ausgesprochen hatte, bestätigt. Er hat gesagt, er würde davon nicht abrücken. Und als er verneinte, als er sagte, er wolle nicht davon abrücken, er wolle weiterhin Clinton unterstützen, einige Tage später, boom, bricht dieser Skandal aus, überall in den Medien. Und der Nächste, der also unseren Rat nicht annimmt oder nicht davon abrückt, Hillary Clinton zu unterstützen, der wird also den Rat annehmen. Der wird seine Lektion gelernt haben. Also die Art von Sexfreaks, die es im Kongress gibt, das würde wahrscheinlich den meisten Leuten die Haare zu Berge stehen lassen. Das ist ja nicht echt, wenn die Leute für so ein Ding fallen, darauf reinfallen. Wann wussten sie davon? Sie haben auf einmal diese Frau im Schrank gefunden, die eine Nummer hat. Wie lange gab es diese Nummer? Wie lange hatten sie diese Telefonnummer schon? War es vielleicht jemand im Justizministerium? Oder ist Bush Justizministerium? Oder war es vielleicht jemand anderes? Warum die Eil, das jetzt sofort in die Presse zu bekommen? Warum haben sie es noch nicht berichtet, als sie die Information hatten? Warum haben sie so lange gewartet? Das heißt, vielleicht sind diejenigen, die man festnehmen sollten, diejenigen, die diesen Skandal orchestriert haben. Nicht, dass ich das empfehlen würde. Insbesondere nicht, wenn diese Leute sozusagen in der Öffentlichkeit arbeiten, aber ich kenne die Politik. Ich weiß nicht, wie viele andere Politiker in diesem Land nicht einer ähnlichen Operation zum Opfer fallen würden, sofort. Das ist dieses System. Es ist nicht nur das organisierte Verbrechen, sondern Teile der Nachrichtendienste und andere Elemente, die ich persönlich kenne. Bevor sie jemanden fördern, müssen sie sie vertrauenswürdig machen, indem sie ein Dossier anlegen, sozusagen von Beweismaterial, was sie jederzeit aufknüpfen könnte, zu Fall bringen könnte. Also schlage ich vor, wir sollten alle Schränke, wir sollten in allen Kellern nach den Leichen suchen. Wir können ja sozusagen alle Politiker in die Öffentlichkeit wie früher bei den religiösen Treffen. So. Wir bringen alle die gesamte Politiker alle an die Öffentlichkeit bringen und wir richten eine Einrichtung ein, wo alle ihre Bekenntnisse abgeben können, alle beichten können. Das ist, was in unserer Gesellschaft heute passiert. Diese Gesellschaft ist unglaublich korrupt. Und die Leute, die an der Macht sind, sind die offensichtlichsten Zielscheiben für die Fallen, die gestellt werden, wo sie mit ihrer Korruption sozusagen hineinwandern. So passieren diese Dinge. Das Erste, was ich sagen würde, ist, ich will eine Untersuchung. Okay. Spitzer wurde erwischt. Ich will wissen, wann hatten Sie diese Informationen? Von wem haben Sie sie? Und genau zu welchem Datum? Und dann fragen Sie, wie lange hatten Sie diese Informationen, bevor Sie sie weitergaben? Warum sind Sie genau jetzt an die Öffentlichkeit gekommen, wo er gerade die Unterstützung für Hillary Clinton bestätigt hatte? Es gibt all diese Leute, die sagen, oh, Elliot Spitzer, oh, ein ganz schrecklicher Mann, schlimm. Ich würde sagen, er ist ein typischer Politiker. Da gibt es sehr wenige Ausnahmen zu diesem Phänomen.
Okay, another question from associated with the president.
Eine weitere Frage von jemandem aus einer Präsidentschaftskampagne. Herr LaRouche, über diese Bedrohung des Faschismus. Sie identifizierten den Korporativismus als den Rahmen, in dem der moderne Faschismus in Europa als erstes eingeführt wurde. In seinen frühen Stadien schien dies wohl eine sehr verführerische Idee, sogar so sehr, dass die Geschichtsbücher berichten, dass sogar Franklin Roosevelt das unterstützte. Und an der Oberfläche scheinen viele der Politik, die vorgeschlagen werden, Sinn zu machen. Ich weiß, dass Sie das angesprochen haben in Ihrer Rede, aber können Sie vielleicht noch etwas mehr darauf eingehen, was der Korporativismus ist und was der Unterschied ist zu dem amerikanischen System? Denn ich sehe, dass viele meiner Kollegen eingesogen werden in diese korporativistischen Modelle.
think Ed Rundell has the brains to know what's happening to him.
Ich glaube nicht, dass Ed Rundell überhaupt genug Grips hat, um zu begreifen, was mit ihm passiert. Ich glaube nicht, dass er dumm ist. Aber wenn es um Wirtschaftspolitik geht, da hat er nicht viel drauf. Ja. Schwarzenegger, der glaube ich nicht, dass der irgendwelche Intelligenz hat. Er weiß, dass er kommt. Das ist alles. Aber Bürgermeister Bloomberg.
On his own performance and record,
Bloomberg ist eines, und ich rede über seine persönliche Geschichte als im Amt, ist einer der größten Haufen, ein Riesenhaufen von Korruption. Ja, man sagte, er hätte 13 Milliarden Dollar und er sagt, nein, ich habe 40 Milliarden Dollar. Niemand in diesem Land verdient auf ehrliche Art und Weise 40 Milliarden Dollar. Was zum Teufel hat dieser Typ gemacht? Hat er Gott erfunden? Der Punkt ist, eine Menge dieser Leute sind blöde. Das amerikanische Volk, besonders die Altersgruppe zwischen 50 und 65, das sind die Dienstleistungsbüro, die Bürohengste. Die sind etwa das, was unter Perikles im antiken Athen durch den Peloponnesischen Krieg passiert ist. Warum sind diese Leute dumm? Weil sie Opportunisten sind. Ja. Die denken über ihre Erscheinung, über ihr Auftreten nach, wie sie rüberkommen, wie sie vorankommen. Das sind Leute, die auf die normalen Arbeiter spucken und herabsehen. Die Einspruch eingelegt haben bei Wissenschaft, bei technologischem Fortschritt, bei Kernenergie, die das alles abgelehnt haben. Und immer dann sagen, ja, wir müssen praktisch sein. Praktisch sein. Ja, die Leute brauchen doch Arbeit, oder? Nun, so können wir verschiedenen Leuten Arbeit geben. Ja. Und das durch, was bitte? Steuern einnehmen? Maut einnehmen? Auf Infrastruktur, die mit staatlichen Geldern gebaut worden ist? Damit diese Leute den Preis dafür setzen können, dass man diesen Bürgersteig hinabgeht? Wer das nicht versteht, ist nicht qualifiziert, an einer Regierung teilzunehmen. Man sollte diese Leute ganz schnell in die Schule zurückschicken, um ihnen beizubringen, wie man regiert. Wir sind von der Wissenschaft weg zur Soziologie gegangen. Und eine sehr schlechte Soziologie, muss man dazu sagen. Hier, wir sind eine Nation von Sophisten geworden. Politiker, die auf der Basis von Sophismus gewählt worden sind. Sie denken noch nicht wirklich über die Realität nach. Sie denken nicht drüber nach. Sie denken nicht darüber nach, was es bedeutet, wenn man eine Autobahn nimmt, die mit staatlichen Geldern gebaut worden ist, die von Leuten benutzt werden muss, um zur Arbeit und zurückzukommen, und jetzt auf einmal eine Maut draufzuschlagen, ja, weil es eine private Straße wird. Ja, was zum Teufel ist denn hier gerade passiert? Ja. Was ist denn die Investition, die man hier gemacht hat? Ja, eine Sperrschranke, das ist alles. Mit einem Geldeinwurf dran. Das heißt, alles, was hier gemacht wird, ist ein Profit zu machen, den man nicht verdient hat. Ja, aber hier werden doch Arbeitsplätze geschaffen. Ja, aber Moment, es stiehlt Arbeitsplätze anderen Leuten. Es raubt anderen Leuten Lebenszeit. Aber solange wir Leute in diesem kartesischen Denksystem drin hängen, denken Sie nicht über die Konsequenzen, vor allen Dingen nicht die globalen Konsequenzen dieser Entscheidungen nach. Sie sehen nicht die wirklichen Konsequenzen. Ja, das klingt doch gut, wie können Sie nur dagegen sein? Hä? Aber diese Politik wird das ganze Land zerstören. Nein, ich bin pragmatisch. Ja, ich weiß nicht das über diese großen Sachen Bescheid. Ich weiß, dass das ein gutes Projekt wäre. Ja? Und wenn man solche Leute wählt, dann kriegt man, was man verdient. Lynn, ich werde jetzt anfangen, mal die Fragen ein bisschen zusammen zu gruppieren, weil wir Fragen von Institutionen bekommen, die also sich sehr ähnlich sind. Wir haben einige Fragen bekommen über das Thema Rohatyn, Franklin Roosevelt, John Maynard Keynes. Felix Rohatyn bezeichnet sich selbst als Nachfolger oder Anhänger John Maynard Keynes, der ja auch sagte, dass er den New Deal von Franklin Roosevelt unterstützt hätte. Es gibt hier natürlich ein Problem, weil man kann nicht beides gleichzeitig machen. Es gibt ja teilweise Autoritäten, die behaupten, dass Franklin Roosevelt hauptsächlich keynesianische Politik betrieben hat. Nun, das ist ja, weil Leute ihre Geschichte nicht kennen. Besonders Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg zur Welt gekommen sind. Roosevelt hat die Bretton Woods-Versammlung einberufen mit seiner eigenen Autorität. Im Laufe dieser Konferenz hat John Maynard Keynes, ein britischer Ökonom, der übrigens ja auch den Faschismus unterstützt hat, in einem Buch 1938, hat John Maynard Keynes auch mit Nein gestimmt in Bretton Woods. Roosevelt hat nicht Keynes unterstützt. An Churchill gerichtet, sagte ja Franklin Roosevelt, wenn der Krieg vorbei ist, Winston, ist das britische Imperium vorbei. Das Keynesische System basiert auf dem britischen Imperium. Ja? Keynes hatte einen faschistischen Hintergrund. Wie er sagte, in der deutschen Ausgabe seiner General Theory, die 1938 in Berlin veröffentlicht worden ist. Erhältlich in der Staatsbibliothek. Der eben da sagte in der Einführung in diesem Buch, dass seine Wirtschaftsvorstellung mit dem deutschen, damals bestehenden deutschen System viel besser kompatibel wäre als anderswo in der Welt. Als Roosevelt allerdings starb, kam Truman in die Macht und Truman, das war ein Schwein. Das Problem folgendes. Roosevelts Politik war, Winston, wenn dieser Krieg vorbei ist, dann werden wir kein britisches Imperium mehr haben. Das wird es nicht mehr geben. Wir werden diese Völker befreien und wir werden ihnen helfen, sich zu entwickeln. Und sie werden ihre eigenen, unabhängigen, souveränen Regierungen haben. Und er hatte sehr, sehr, sehr spezifische Vorschläge, die er unter anderem in Marco unterbreitet hat. Und ich komme aus dieser Tradition über verschiedene Einflüsse in der Vergangenheit. Die Leute wie General Donovan vom OSS und andere waren dieser Roosevelt-Tradition verpflichtet. Und als Roosevelt starb, kurz nachdem er zum vierten Mal in das Amt der Präsidentschaft eingeführt worden war, kurz bevor er starb, ging Donovan eben, um den Präsidenten zu treffen, kam wieder raus und sagte dann zu einem Freund von mir damals, der mit ihm zusammen war, es ist vorbei. Es ist vorbei. Und gemeint war Roosevelts Programm für die Nachkriegswelt. Das war vorbei und wurde übernommen durch das britische Imperium. Truman hat die britische Politik voll und ganz angenommen, die keine Befreiung der Kolonien ermutigt hatten, sondern eine Reetablierung des Kolonialismus vorantrieben. Das ist genau, was sie getan haben. Das heißt, die Absicht bei der Bildung der Vereinten Nationen, die Absicht bei der Schaffung des Bretton Woods-Systems ist unterminiert worden. Denn es ging dabei darum, die kolonisierten Nationen zu befreien. Durch große Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte. Und diese Nationen auch zu schützen, solange wie sie aus dem Kolonialstatus sich entwickelten hin zu souveränen Staaten. Also erinnern Sie sich, die Politik Roosevelts war, die größte jemals entwickelte wirtschaftliche Maschine, die größte Wirtschaftsmaschinerie im Zweiten Weltkrieg in den USA, umzuwandeln in eine produktive Macht, die in der Lage ist, die kolonisierten Nationen zu befreien, ihnen auf dem Weg in die Souveränität zu helfen. Das heißt, die Absicht des Bretton Woods-Systems ist völlig untergraben worden unter Truman. Es ging nicht mehr um Freiheit. Ja? Wenn Sie sich daran erinnern, oder diejenigen, die jünger sind, wenn Sie das studieren, man schaut sich mal die Reihe von prokolonialen Kriegen an, in Indochina, in Korea und so weiter, wie in Afrika, wo eine Politik in Gang gesetzt worden ist, die heute noch läuft. Die US-Politik in Afrika stinkt. Das ist eine mörderische Politik. Unter Nixon ist es noch viel schlimmer geworden. Ja, das ist kolonialistisch. Roosevelts Sinn und Zweck des Bretton Woods-Systems ist nicht zum Fruchten gekommen. Und die Briten haben eine mehr und mehr kontrollierende Rolle übernommen über die angloamerikanische Politik in der Nachkriegszeit. Und damit ist auch die Politik in Richtung von Keynes Rede gegangen, 1944. Und das ist, was wir halt dann jetzt geerbt haben. Haben wir denn irgendwas getan, wirklich irgendwas unternommen, um Kolonialismus zu beenden? Wir haben doch nur den Neokolonialismus voranbetrieben. Was ist denn die Politik mit Bezug auf Afrika? Was ist die US-Politik, die zum Beispiel die britische Politik betrifft in Zimbabwe und in anderen Ländern? Wo stehen die USA mit Bezug auf den Lissabonner Vertrag? Die USA sind der Feind von Schwarzafrika. Die USA haben sich zum Feind gemacht des Antikolonialismus. Ja, in diesem Freihandels-Freimarktsystem, wo man frei Menschen verkaufen kann, Regierungen verkaufen kann. Wie gehen wir denn mit solchen Sachen um? Ja, wir stimmen damit nicht zu, weil die Briten euch nicht mögen. Das ist das Problem. Das ist, worum es hier geht, mit diesem Keynes-Thema. Und Keynes hat das in seinem gesamten Werk immer wieder zum Ausdruck gebracht. Das ist ein Zentralbanker. Und in Absicht und Effekt ist ein Zentralbankensystem das Gegenteil dessen, was das US-Verfassungssystem durch Alexander Hamilton und ähnliche Leute darstellt. Nach dieser Frage werde ich dann beginnen, auch andere Fragen von den Leuten hier in unserem Publikum einzubringen, zusammen mit den institutionellen Fragen. Die nächste Frage kommt aus Simbabwe. Und bevor ich die Frage stelle, möchte ich gerne Grüße ausrichten an Gruppen, die sich in Südafrika und Tansania versammelt haben, um diesem Webcast zu folgen. Diese Frage ist von jemandem aus Simbabwe, der derzeit nicht in Simbabwe ist. Und sie sagt, Werter Herr, ich schreibe Ihnen als Simbabwerin außerhalb meines Landes, ohne Möglichkeit an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen zu können. Was die voranstehenden Wahlen betrifft und den Zusammenhang mit der internationalen Lage, aber auch die Situation in Afrika, würde ich Sie gerne um Ihren Kommentar bitten. Wie werden denn die Umstände mein bereits schwaches Land beeinflussen?
Zuallererst müssen wir eine Änderung des gesamten Weltsystems erreichen, sonst würde kein Vorschlag für Afrika alleine funktionieren. Das Problem in Afrika, insbesondere im Afrika südlich der Sahara, was ist da das Problem? Auf der besten Seite ist die einheimische Bevölkerung hat einen sehr großen Teil von relativ fähigen Landwirten Aber das Problem ist, dass man in einem Land arbeitet, das zum großen Teil tropisch oder subtropisch ist, dass man, wenn man Landwirtschaft betreibt, dann muss man diesen Anbau schützen, denn also Schädlinge gibt es wie wild dort in der Region. Ja, man muss also das Saatgut und die Umstände schützen, in denen das Saatgut und der Anbau sozusagen betrieben wird, bis es geerntet wird. Denn sonst werden die Käfer und Schädlinge und sonst das vernichten. Man muss es haltbar machen können, dass man es transportieren kann. Ja. Afrika hat im Grunde genommen die größte einzelne Landwirtschaftsfläche in der ganzen Welt. Aber nur ein sehr kleiner Teil des Produktes wird überhaupt von Afrikanern und anderen konsumiert. Ja, und man muss immer noch sich das genau ansehen, was in Zimbabwe passiert, wird immer noch geführt, so wie Nordrhodesien, ne, damit also in Zimbabwe Landwirtschaft betrieben wird und der Anbau wird dann, das Produkt wird exportiert nach London und der afrikanische Landwirt, ihm wird der Zugang verhindert zu den Mitteln, auch technologischer Art, die ihm ermöglichen würden, zu produzieren auf der Ebene, die er könnte. Die Technologie und Infrastruktur ist hier die Hauptfrage. Als allererstes brauchen wir Gemeinden in diesen landwirtschaftlichen Gebieten, die die Technologie den Landwirten zur Verfügung stellen. So wie das auch in den USA hatten in den 30er Jahren, in diesen Landwirtschaftsentwicklungsprogrammen. Und dann brauchen wir also die Arten von Technologien, die den entsprechend wachsenden, dem angebauten Getreide oder was auch immer es ist, zu schützen vor den Schädlingen und dann die haltbar machen. Man könnte das beispielsweise auch die haltbar machen mit Bestrahlung, ja, dass man also sozusagen die keimfrei macht, indem man sie Vakuum verpackt und dann radioaktiv bestrahlt. Und dass auf diese Art und Weise sozusagen der Anteil dessen, was produziert wird und auch in Afrika konsumiert werden kann, größer wird. Dann müssen wir Transport damit einbeziehen, Wasser, das Management des Wassersystems mit einbeziehen. Das heißt, das Wesentliche ist, dass Afrika die Infrastruktur benötigt, um für seine eigene Bevölkerung ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren. Die Politik der USA seit den 1970er Jahren, seit Mitte der 70er Jahre, lasst es nicht stattfinden, denn sie sagten, die natürlichen Materialien, die Rohstoffe Afrikas gehören uns. Wenn die gegenwärtige Bevölkerung Afrikas, die ja sowieso schon viel zu viel von den Rohstoffen, die wir für unsere Zukunft benötigen, verbrauchen, wenn die sich entwickelt, würde das noch schlimmer werden. Außerdem ist die Bevölkerung schon viel zu groß. Es sind viel zu viele Menschen dort. Wir müssen sie reduzieren. Wie machen wir das? Ach, durch natürliche Methoden. Natürliche Methoden. Wir werden also die Produktion stören, Kriege anzetteln.
It needs power. The ideal power for Africa is basically nuclear power.
Afrika braucht Energie. Die einzige Art und Weise, wie wir Afrika wirklich effektiv mit Energie versorgen könnten, wäre Kernkraft. Südafrika hat da also die Vorreiterrolle, die Möglichkeit hätte, ganz Afrika mit Kernkraftreaktoren zu versorgen. Wenn wir Afrika wirklich helfen wollten, dann könnten wir das tun. Die Programme existieren. Aber es sind insbesondere genau die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um die Not der Afrikaner zu überwinden, die von der amerikanischen Politik heute verboten werden, die ihre Befehle von dem britischen Empire erhalten. Ich hoffe, ich vertausche jetzt nicht die Sachen. John Asher hier aus dem Publikum hatte hier eine Frage. Willst du ans Mikrofon kommen?
Yes, Lynn, you're
Lynn, deine Diskussion des Petrodollars und des Eurodollars brachte für mich die Frage auf, der Übergang, beispielsweise den wir bräuchten mit dem neuen Bretton Woods. Damals gab es den Goldstandard und als sozusagen der Dollar auch unter massiven Angriff kam und Roosevelt ging sozusagen wirklich in den Krieg gegen diese Spekulanten. Wie ist denn das heute, wenn also der Dollar, dieser Euro-Dollar, Petrodollar existiert und die Spekulanten den Dollar angreifen und diese Trillionen von Dollar, die sozusagen in der Gegend rumschwingen? Vor Jahren hast du auch immer davon gesprochen, wie das Drogengeld, das Geld im Drogenhandel sozusagen. Ja. Also wie würde dieser Übergang aussehen von dem, was wir heute so kennen, zu dem, was wir als neues Bretton Woods benötigen?
Nun, ich war Berater, Firmenberater, hatte mit anderen Firmenberatern zu tun. Natürlich hatte ich mit den Dingen zu tun, die mich direkt betrafen, aber auch mit vielen anderen Fällen. Man wurde eigentlich dann herangezogen, wenn es um eine um einen Bankrott oder einen potenziellen Bankrott ging. Und viel drehte sich darum, wie man mit Bankrotten umgeht. Und die wenigsten Leute haben wirklich einen trainierten Mut, auch mit solchen Bankrotten umzugehen. Man schaut sich erstmal die Situation an. Die Firmen, die jetzt in Bankrott oder vom Bankrott bedroht sind, man schaut sich das an und sagt, wir brauchen diese Firma, wir müssen sie erhalten, die ist für die Gemeinde wichtig und so weiter. Wir müssen das wirklich wieder in Schwung kriegen. Aber jetzt muss man wirklich hart mit den Kreditgebern und Finanziers verhandeln. Und das habe ich gemacht. Und was man dann tut, man sagt ihnen, wenn ihr jetzt hier abkassieren wollt, dann bekommt ihr fast nichts pro Dollar wieder zurück. Ja, die grunzen dann und schnauben und so weiter. Aber man sagt ihnen, tja, setzt euch damit auseinander. So ist es eben. Ja. Die Sache kann wieder aufgebaut werden. Wir können was draus machen. Ja, ist das nicht besser als nichts? Und das ist die Verhandlungsbasis. Und wir sind in der ähnlichen Situation mit der US-Wirtschaft. Ja, zum Beispiel, ja, es gibt ja hier diese goldenen Fallschirme. Die dicken Managerabfindungen. Ja. Sowas wird hier nicht bewertet und erhalten. Man fängt mal mit ganz normalen Leuten an, Menschen.
Ja.
Der individuelle Mensch ist das Wichtigste. Ja. Der Mensch ist souverän. Der Mensch hat kreative Kräfte, die nur im Menschen existieren. Und das macht ihn zum Menschen, der was anderes ist als ein Tier. Das heißt, es geht darum, den Menschen als Menschen zu verteidigen. Man will das verteidigen, auch in den Gemeinden, wenn man kann. Und damit das funktioniert, muss man sich natürlich die Gemeinde anschauen, wo das passieren soll. Und die entsprechende Firma, um die es geht. Und muss sich fragen, was ist eigentlich nötig? Was wird benötigt, damit die Sache hier funktioniert? So fängt man an. Was ist mit den Dingen, die nicht in diese Kategorie reinfallen? Ja, da werden wir uns wohl drüber unterhalten müssen. Und so wird das gemacht. Die meisten Ansprüche, die in Dollar nominiert sind, werden niemals bezahlt werden. Wenn man das versucht, jetzt zu machen, wird man am Ende gar nichts bekommen. Wenn diese Leute willens sind, mitzugehen, auch mit einer Politik, die auch jedem anderen das Überleben ermöglicht, dann wird man ganz gut zurechtkommen. Die werden das vielleicht nicht mögen, aber es ist die einzige wirkliche Chance, die wir haben.
Und
dafür braucht es die Regierungen. Wer argumentiert denn am besten in solchen Fällen? Nun, die Regierungen. Die Macht souveräner Regierung ist das einzige Instrument, die das lösen kann. Das heißt, diese Institutionen werden bankrottiert werden müssen durch ein geordnetes Bankrottverfahren. Bloomberg hat in seinem Leben keinen Pfennig verdient und hat 40 Milliarden Dollar und will noch mehr stehlen. Der wird geben müssen und nicht noch mehr einstecken. Es gibt ja hier ausstehende Forderungen von Hunderten von Billionen von Dollar. Und dann schaut man sich mal das Bruttosozialprodukt der Nationen der Welt an.
Ja.
Wie soll man diese Sachen, diese Trillionen abbezahlen? Wird man nicht. Das ist wie mit der Mark 1923. Wird nie bezahlt werden. Wir befinden uns jetzt in einer hyperinflationären Explosion. Implizit ist der Dollar fast nichts wert.
Ja.
Man wartet jetzt nur noch auf den Henker, damit der Kopf dann auch noch abgehackt wird von dem Viech. Aber wir werden uns hinsetzen und ganz in Ruhe entscheiden, was überleben wird und was nicht. Und der erste Standard ist, die Menschen müssen überleben. Zweitens, die produktivsten Einrichtungen der Gesellschaft müssen erhalten werden. Alles andere geht den Bach runter.
We got a note from one of the writers over.
Wir haben einen Schreiben bekommen von truthout.org, was eine Webseite ist. Sie haben gerade einen Artikel gepostet, dass Governor Spitzer gerade dabei war, eine signifikante Maßnahme in Gang zu bringen gegen räuberische Finanzhaie, Kredithaie. Und dass das etwas damit zu tun haben kann, dass er jetzt so angegriffen worden ist. Also ich danke erstmal für diesen Kommentar. Wir werden uns der Sache natürlich annehmen. Denn die nächste Frage kommt von einem Stabsmitglied, einem Demokraten. Und er fragt, Herr LaRouche, denken Sie, dass wenn Hillary Clinton gewählt werden würde, dass Faschismus nicht in den USA aufgebaut werden könnte?
In einem solchen Fall, wenn sie gewählt würde, würde sie meine volle Unterstützung und auch Hilfe bekommen, um mit dem Problem umzugehen. Sie ist kein Faschist. Das ist nicht ihr Profil. Oder bei anderen Leuten gibt es das Profil sozusagen, die mitmachen würden, wenn sowas passierte, wie das auch bei vielen Deutschen waren. Sie waren vielleicht nicht selber Nazis oder Faschisten, aber sie haben halt letzten Endes dann mitgemacht. Aber bei Hillary ist das nicht ihr Problem. Zu diesem Zeitpunkt kann ich sie relativ gut lesen, so aus einer Distanz. Ich habe einen ganz guten Begriff davon, was ihr Charakter ist. Es gibt Dinge an ihr, die sehr nützlich sind und Dinge, die eher schwierig sind. Sie ist im Wesentlichen eine ehrliche Person. Ja, aber sie ist aufgewachsen in einer Gesellschaft, wo es eine Prämie auf den Opportunismus gibt. Und das ist auch ein Problem von ihr. Ja. Viele Leute denken, dass der Opportunismus die einzige Art und Weise ist, vorwärts zu kommen. Ihre ganze Kampagne, wo sie sich auf den Feminismus konzentriert hatte, war reiner Opportunismus. Sie dachte da nicht jetzt irgendwie an Feminismus oder wie auch immer, sondern sie dachte daran, wie wäre das, wenn man eine Frau als Präsidentin hätte und was das alles verändern würde und so weiter. Aber das ist ja nicht die wirkliche Frage in dieser Krise.
Ja,
aber sie ist in der Lage, das heißt, man stellt sich die Frage, was ist benötigt? Was sind die Maßnahmen, die Handlungen durch die Regierung, die notwendig sind, die den Lebensstandard der Bevölkerung erheben wird, inklusive Ihnen, die Verhältnisse der Menschheit verändern können? Wir leben in einer Gesellschaft, die so tut, als sei sie sehr religiös, aber es ist jetzt wahrscheinlich die größte Dummheit, die man sich vorstellen kann. Diese Leute glauben nicht an die Unsterblichkeit der Seele. Sie glauben, ich meine jetzt nicht die Unsterblichkeit im Sinne von irgendeinem magischen Ort, wo man dann hingeht, wenn man gestorben ist und bis an alle Ewigkeit stimuliert wird. Das Entscheidende, das Wichtige ist, dass man wirklich den Leuten deutlich macht, dass sie im Wesentlichen unsterblich sind, anders als jedes andere Lebewesen. Die Frage zu stellen, was tun Sie für die Menschheit? Was bedeutet dein Leben für die Menschheit? Was werden deine Enkel sozusagen mitnehmen, wenn du stirbst, an dem, was du der Menschheit beigetragen hast? Und nur diese Art von Menschen, die eine solche Identität hat oder die fähig dazu sind, sind in der Lage, mit einer solchen Krise umzugehen. Ich glaube, Hillary ist dazu in der Lage und ich glaube auch Bill Clinton ist dazu in der Lage. Ich denke, es ist auch sehr deutlich, dass sie starke Tendenzen hat zu ausgeprägtem Opportunismus. Aber ich glaube, sie lehnen die Idee ablehnen, nur für sich selbst zu leben so, und nicht diese Idee, etwas zu tun, was Bedeutung haben könnte nach seinem eigenen Tod, dass sie schon diese Orientierung haben. Ja. Chelsea wird beispielsweise auf diese Art und Weise auch von Bill und Hillary behandelt. Das ist ihre Tochter, das ist ihre Zukunft. Sie sehen da den Ausdruck der Zukunft der Menschheit. Auf diese Art und Weise muss man das ansehen. Und ich denke, sie hat diese Qualität. Es ist nicht vollkommen und perfekt, aber was soll das? Ich meine, da wird man nicht viele Leute finden, bei denen das vollkommen und ausgeprägt ist. Lynn, eine weitere Frage, die von einem der Leiter der Präsidentschaftskampagnen geschickt wurde. Herr LaRouche, Sie sprachen wiederholt über Ihre LaRouche-Jugendbewegung und die Rolle, die Sie spielen. Ich denke, wir in Washington kennen Sie alle sehr gut. Aber in etwas, was eine Anomalie ist, wählen diejenigen unter 22 oder 21 Jahren im großen Stil für Barack Obama. Denn mir scheint es ein Widerspruch zu sein und es verunsichert mich.
Ja, das geht nochmal zurück auf die Frage der Bildung. Man soll die jungen Leute nicht für ihre eigenen Fehler beschuldigen, sondern diejenigen, die sie ausgebildet haben oder das dabei versagt haben. Wir haben zum Beispiel festgestellt, in der Altersgruppe zwischen 18 und 25, die sind noch moralisch am aktivsten. Ja, zwischen 14 und 18, jetzt gerade, existiert das größte Potenzial, für den Terrorismus. Das sind diese Kinder, die also an den Videospielen hängen. Die sind diese Sache am direktesten ausgesetzt. Terroristen, die von denjenigen eingesetzt werden können, die diese Spiele kontrollieren. Ja, man ist da die ganze Zeit am Zocken, irgendwo 14 bis 18 Jahre alt. Und die Firmen, die diese Spiele schaffen, kontrollieren einen, während man spielt. Da werden richtige Profile angelegt. Jedes Mal, wenn man sich einloggt. Und die Leute, die das Spiel sozusagen am Laufen halten und betreiben, orchestrieren das, um zu gucken, wie man reagiert, wie man frustriert ist und so weiter. Und das sind Soziologen, Psychologen und so weiter, die genau feststellen können, wer von denen bereit ist, sozusagen geistig in der Lage ist, bereit ist, loszurennen und so eine Schießaktion vom Stapel zu lassen an einer Universität oder einer Schule. Ja, das sind so die jungen Leute, 14 bis 18, 18 bis 20, 22. Man schaut sich mal die jungen Leute jetzt an. Was haben die für eine Konzentrationsspanne? Ja, wie lange können sie sich auf eine Sache konzentrieren? Ja, wie lange können sie einem zuhören? 10 Worte? 5? 2? Ja, ich will... Das heißt, wir haben hier in den USA ein terroristisches Potenzial aufgebaut, das dem Phänomen in der arabischen Welt sehr ähnlich ist. Es wird dort auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Hier wird es mit Videospielen erreicht. Hier und in Europa. Hauptsächlich Videospiele. Die Videospiel- und Computerspielspieler sind die größte Basis für potenziellen Massenterrorismus, die wirklich vergleichbar ist mit Südwestasien, mit den Selbstmordattentätern. Und jetzt überlegt man sich mal, was bedeutet das hier? Ja? Wenn jemand zwischen 25 und 35 ist, was ist da eigentlich anders? Nun, das sind Leute, die erwachsen wurden, als sozusagen George Bush seine zwei Amtszeiten hatte. Was ist da passiert? Wie waren denn die wirtschaftlichen Umstände hier? Man überlege sich, was an den Universitäten, an den Schulen los ist. Ist Ihnen klar, dass Kinder und Jugendliche, die da sitzen in diesen Schulen, sich die Gesellschaft angucken und genau wissen, dass sie da nichts anstellen können? Ja. Da hat man dann diese jungen Kids, die losrennen und 20, 22 Leute inklusive sich selbst dann umblasen. Warum tun die das? Nun, weil sie sehen, dass die Gesellschaft George W. Bush akzeptiert. Das heißt, mit dem Massenentertainment, mit der Bildung, mit den Bildungsprogrammen heutzutage, da sorgt man für eine Situation, wo die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zerstört werden durch die kulturelle Umgebung, in der sie sich befinden. Und da sind Leute daran, die das orchestrieren. Und dann existiert keinerlei Empfindungsvermögen für die Realität. Die meisten dieser jungen Leute leben nicht in der realen Welt. Das ist der Grundcharakter von MySpace, von Facebook, von StudiVZ und so weiter. Die leben nicht mehr in der realen Welt. Die sind in einem künstlichen Universum. Die sind nicht im richtigen Raum, sondern im elektronischen Raum. Denken sich künstliche Identitäten aus, erzählen Lügen herum und teilen das dann miteinander. Die argumentieren über Dinge, die überhaupt keinen erkenntnisgemäßen Inhalt haben. Nichts Begriffsmäßiges. Wovon wir in dieser Organisation abhängen, in der LaRouche-Jugendbewegung, ist eine gewisse Auswahl junger Leute, speziell Bereichen 25 bis 35. Ja, die jungen Leute haben Probleme, soziale, psychologische Probleme und so weiter, die durch die Gesellschaft erzeugt werden. Aber in dieser Altersgruppe finden wir auch wissenschaftliche Befähigung, die über den normalen Universitätsabgänger heutzutage hinausgehen. Und das kommt durch eine Aufgabenorientierung, auf die Grundlagen der Wissenschaft. Die antiken griechischen Pythagoreer, dann bis hin zu der Arbeit von Riemann, Einstein, Vernadsky und so weiter. Denn mit einer solchen Orientierung, und wenn man das wirklich versteht, wirklich in der Lage ist, die Konzepte zu begreifen, anstatt irgendwie so irgendwelche schlauen Antworten zu geben auf so Ankreuztests, dann hat man auch den intellektuellen Charakter und das Zutrauen, die Zuversicht, um einiges von diesem Sophismus aus der älteren Generation rauszukriegen. Und diese spezielle Kategorie, wo zwei Faktoren erstmal wichtig sind, Altersgruppe und dann die Wissenschaftsfrage. Ja, nicht wie man durch einen Kurs durchkommt oder eine Klausur besteht und so weiter, sondern versteht, was die Grundlagen sind. Nur die Besten daraus können das wirklich schaffen, die Gesellschaft aus diesem Trümmerhaufen heraus wieder in etwas Richtiges zu bringen. Für diejenigen, die über das Internet zugeschaltet sind, sie hören einen Live-Webcast mit dem US-Staatsmann und Wirtschaftswissenschaftler Lyndon LaRouche aus Washington, D.C. Die nächste Frage kommt aus dem Publikum. Und es geht bei der Frage um das Vier-Mächte-Abkommen, das von Ihnen vorgeschlagen wurde. Und die Frage ist, was ist der historische und kulturelle Hintergrund dieser Nationen? Spezifisch, was erlaubt es Ihnen, die Nation zu sein, die das gegenwärtige Weltsystem verändern können?
Das ist ganz einfach. Das bin ich. Was repräsentiere ich und was sehen diese Nationen in dem, was ich repräsentiere? In der gegenwärtigen Regierung in China gibt es große Sorgen um Dinge, die auch mich besorgen, für China und für uns. Ich mache mir Gedanken über die langfristige Zusammenarbeit zwischen China und den USA. Ich bin seit langem bekannt, seit ich meinen Wehrdienst auch eine Zeit lang dort verbrachte, im Zweiten Weltkrieg, bin ich bekannt als großer Freund Indiens. Auch in Russland bin ich sehr bekannt und habe auch Beziehungen zu führenden Russen, nicht zu allen, aber ausreichend, dass sie mich kennen und mich auch gut verstehen. Und zusammen mit den USA repräsentiert Russland die dominierende Macht auf diesem Planeten heute. Die Kombination von Russland, China, Indien und USA sind die großen Nationen und deren Nationen, deren Nachbarn, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen, sind eine dominante Macht. Das heißt, man könnte eine Allianz, ein Bündnis organisieren, einer solchen Gruppe von Nationen, dann weiß der Rest der Welt, dass wir die Macht haben. Und Leute sind, wie sie sind, und werden bei uns anklopfen und werden sagen, können wir da einsteigen? Und wir werden sagen, ja, natürlich könnt ihr einsteigen. Und das ist die Art und Weise, wie wir die Welt wieder aufbauen werden.
Lynn, die nächste Frage kommt von Carlos Cano. Herr LaRouche, warum bestehen Sie darauf, das alte neoliberale Modell zu restrukturieren, from climatic changes through responsible consumption.
Well, see, first of all, I start from the principle and answer this question, which of course will come up from many people in many forms. Es gibt immer diese Frage, alle möglichen Arten und Weisen, die es hier aufkommt. Als allererstes muss man dazu sagen, wir sind Menschen. Es gibt für mich kein neoliberales oder liberales Modell oder dies oder das. Ich bin gegen den Liberalismus und gegen den Neoliberalismus. Auf der anderen Seite denke ich, dass die meisten Leute nicht willens sind, dass den wesentlichen Bestandteil eigentlich der Menschheit zu begreifen. Das ist der revolutionäre wissenschaftliche Fortschritt. Das wurde von einigen russischen Wissenschaftlern korreliert zu der Steigerung der Energieflussdichte der angewandten Technologien. Das heißt Kernkraft. Wenn man nicht die Kernkraft anwendet, dann lebt man nicht im realen Universum. Denn die Natur der Menschheit ist es, dass die Größe der Bevölkerung des Planeten, wenn man das vergleicht zu einem Gorilla oder einem Orang-Utan, der sich da am Baum schwingt, ja, oder den Schimpansen, diese Tiere, man würde vermuten, dass der Mensch und diese Tiere eine ähnliche Bevölkerungsdichte auf unserem Planeten hätten. Und wenn wir Grüne wären, dann würden wir dann hätten wir eine Bevölkerungsdichte nicht mehr als die Pavian. Wir sind unsterblich als Menschen, in dem Sinn, wie kein anderes Tier ist. Denn wir sind in der Lage, die potenzielle Bevölkerungsdichte der menschlichen Gattung zu steigern, die Lebenserwartung der Menschen zu steigern, sodass das Individuum, das lebt, das in diesem Prozess teil hat, hat die Unsterblichkeit in seiner Wirkung für zukünftige Generationen. Er ist nicht nur ein Hund oder ein Tier, das kommt und stirbt, das geboren wird und stirbt. Der Mensch hat schöpferische Fähigkeiten, die es in keiner Tierspezies gibt. Die Fähigkeit, dass es fundamentale wissenschaftliche Entdeckungen dem Menschen möglich sind. Und wir haben keine vorbestimmte potenzielle Bevölkerungsdichte. Es gibt da keine Grenzen des Wachstums. Der Mensch ist auf diese Art und Weise nicht begrenzt. Er ist in der Lage, sein Potenzial, seine potenzielle Bevölkerungsdichte von einigen Millionen auf eine Bevölkerung von fast 7 Milliarden Menschen zu steigern. Und das wird weiter noch gehen. Und die Menschen werden länger leben. Die Menschheit kann das. Und wenn der Menschheit damit aufhört, dann verwandelt er sich zurück in ein Tier. Das Problem mit den Grünen und mit diesen Neo-Malthusianern ist, dass er in seinem Effekt, in seiner Wirkung, sind sie wie Tiere, nicht wie Menschen. Denn sie stellen sich gegen das, was die Menschen ausmacht. Und sie werden ein Hindernis dafür, ja, da werden Regeln sozusagen geschaffen, die Menschen daran zu hindern, was Menschen eigentlich machen. Ja, da werden also Technologien verboten, wie die Kernkraft.
Ja.
Und das ist das große Problem. Ja. Diese malthusianische Konzept muss aufgegeben werden. Das ist solange wir schon denken können, Feind der Menschheit. Das ist die Doktrin des olympischen Zeus, wie Aischylos es in dem gebundenen, gefesselten Prometheus beschrieben hat. Ja. Wir werden den Menschen fesseln und ihm die Kenntnis vorenthalten und ihn so zu einem Tier machen. Lynn, es gab verschiedene EIR-Leser, die diese Frage stellten. Lynn, Dick Cheney wird 6 Länder in Südwestasien besuchen und viele befürchten, dass der Iran-Krieg oder ein anderer Krieg vorbereitet wird. Insbesondere nach dem Rücktritt von Admiral Fallon. Was ist deine Einschätzung der Region? Und wie denkst du, kann die USA den Krieg verhindern, bevor die Präsidentschaftswahl beginnt?
Nun, man sollte Nancy Pelosi loswerden, dann wird er vielleicht auch Cheney los. Sie beschützt Cheney. Der Kongress ist absolut bereit, Cheney aus dem Amt zu werfen. Und wenn Bush Einspruch erhebt, dann wird er auch gefeuert. Das ist so seit der Zwischenwahl 2006. Um Cheney aufzuhalten, muss er aus dem Amt, und um ihn aus dem Amt zu kriegen, muss man Nancy Pelosi aus dem Amt kriegen. Sie ist das Schoßhündchen eines Faschisten namens Felix Rohatyn. Cheney ist nicht mehr so das Problem. Cheney ist Mrs. Cheneys Hündchen und tut, was so ein Hündchen eben tut. Und sie wiederum gehört dem britischen Establishment. Ja, vielleicht sollte man die Queen von England impeachen.
That's the problem.
Ja, so ist das Problem. Man soll nicht so rangehen, so versuchen, ja, wir wollen eine kleine Sache hier reparieren und in Ordnung bringen. Ja, aber der Motor ist gar nicht da, da braucht man auch nicht das Getriebe reparieren.
Lynn, ich werde hier eine Frage aus dem Publikum. Drew, bist du hier? Willst du deine Frage stellen?
Hi, Lynn. As you and for those who have listened to you enough have a sense of this is hell on earth we live in, and there's reason to that is within our educational system.
Lynn, du hast es wiederholt gesagt, dass der Grund dafür, dass wir diese Hölle erleben auf der Erde, ist unser Bildungssystem, die Natur unseres Bildungssystems.
Different than a living habitat.
Es ist nichts anderes als eine Politik sozusagen für einfach die Menschen wie Vieh zu halten. Was wäre deine Politik für ein zukünftiges Bildungssystem, das eine Betonung der Moralität und der Kreativität setzen würde.
Nun, es gibt ja zwei Aspekte von Kreativität. Im Grunde dasselbe, aber mit verschiedenen Zielen. Das eine ist die Entdeckung von universellen physischen Prinzipien, vermittels derer der Mensch das Universum verändern, verbessern kann. Und dieselbe Macht der Kreativität, die durch solche grundlegenden Entdeckungen wie die von Kepler oder Leibniz oder Riemann ausgedrückt werden, die sind in gewisser Weise eine Reflexion derselben Kreativität, die in klassischer Kunst und sozialen Beziehungen generell zum Ausdruck kommt. Man schaut sich dabei immer das Universum an. Universum bedeutet universelle Prinzipien. Bei universellen Prinzipien ist der Referenzpunkt das Universum. Aber das Prinzip der Kreativität, anders als bei den Tieren, ist hier dieselbe Geisteskraft angewandt auf soziale Beziehungen. Diese zwei zusammen sollten einem das Bild auch vermitteln, unsterblich zu sein. Man lebt und man stirbt, aber was man in seinem eigenen Leben erlebt, ist eine Frucht dessen, was vorhergehende Generationen erschaffen haben. Und in gleicher Art und Weise gibt man weiter, was zukünftige Generationen erst zugutekommen wird. Und das ist, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Von Lebensumständen einer Art zu Lebensumständen besserer Art. Und das ist die Frage, die damit einhergeht. Was kann man für die Menschheit zukünftig tun? Das ist also einmal die Liebe zur Menschheit und die Liebe zum Universum. Und die zwei Dinge sind dieselbe Art von Kreativität, die im Menschen existiert, aber nicht in Tieren. Und so macht man auch die Politik. Die Liebe zur Menschheit und das Meistern des Universums, das ist die Basis einer gesunden Kultur. Wenn wir nämlich nicht voranschreiten, wissenschaftlich, was passiert, ist, indem wir die Ressourcen aufbrauchen, die sich an der Oberfläche befinden, gehen wir Stück für Stück zu einer niedrigeren Existenz vor. Erfinden wir neue Technologien, dann sind die Aufzehrungs- und andere Erscheinungen bestehender Technologien überwunden. Das heißt, wir haben heute etwas getan, das dafür sorgt, dass unsere Kinder und Großenkel oder Enkelkinder auch gut leben können. Und die Frage ist dann, dass man nachdenkt, wie man sein Leben organisiert, um das zu erreichen. Aber was tun wir denn? Ja, wir bringen Leuten dabei, sich zu benehmen. Mein Problem, das, womit ich mich wirklich beschäftige, ist, wie erzieht man wie bringt man Leuten bei, wie sie anderen Leuten beibringen sollen, wie sie sich zu verhalten haben? Ich wüsste da schon ein paar, bei denen man da sofort anfangen kann. Die nächste Frage kommt von einem wohlbekannten demokratischen Berater. Nun, Lynn, sagt er, ich denke von mir als einem Optimisten, ich sehe mich als Optimist, aber ich bin ehrlich gesagt sehr besorgt. Das gegenwärtige Rennen um die demokratische Nominierung ist auf eine Art und Weise orchestriert, um eine bittere Spaltung zwischen Demokraten zu erzeugen. Und meine Sorge ist, dass diese Spaltung zu tief ist und zu schlimm, um noch aufgehoben zu werden. Barack Obama ist ja ein Kandidat, der Leute zusammenbringen kann, um auch eine größere Parteibasis zu erzeugen. Aber Leute, die hinter ihm stehen, haben also die spalterischsten Aktionen durchgezogen. Und das zeugt ja fast davon, als ob die Republikanische Partei die Präsidentschaftswahl gewinnen könnte.
scenario, but I'm not sure.
Das, Sie haben das natürlich jetzt diskutiert als Bloomberg-Szenario, aber darüber bin ich mir nicht sicher. Angesichts der gegenwärtigen Ereignisse denke ich schon, dass die Welt sehr, sehr anders aussehen wird, wenn wir erstmal zu den demokratischen Versammlungen kommen, zu den Parteikongressen. Aber denken Sie, es gibt eine effiziente Art und Weise, mit diesem Problem jetzt umzugehen?
Das glaube ich ja, sehr wohl. Und zum Beispiel versuchen wir das heute. Zuallererst muss man verstehen, dass Felix Rohatyn implizit nicht nur ein Faschist ist, was er explizit ist, sondern implizit ein Verräter an den USA. Ich bin sicher, dass wenn man diese Idee vermitteln kann, dann muss man sich nicht so sehr Gedanken um Obama machen. Der ist also politisch gesehen jetzt hier nur ein Narr, ein Instrument. Viele Leute, die mit ihm gespielt haben und ihn aufgebaut haben, ja, da gibt es keine Substanz, da ist politisch überhaupt keine Substanz. Er hat nichts gesagt, was in irgendeiner Form Substanz hat. Und all die Leute sagen, er ist toll. Warum sagen die Leute, er ist toll? Weil es nichts gibt, was man kritisieren könnte. Er nimmt keine Position ein, er nimmt keine Stellung ein. Er bezieht nicht Stellung. Und wenn man aber das wirklich deutlich macht, das sagt, Felix Rohatyn ist nicht nur ein Faschist und jeder, der mit ihm zusammenarbeitet, ist auch ein Faschist oder rekrutiert worden, wie zum Beispiel Nancy Pelosi. Man sagt, Nancy Pelosi qualifiziert sich vielleicht nicht als Faschistin, aber sie ist in eine faschistische Bewegung rekrutiert worden, dann hat man das sehr präzise gemacht. Vielleicht haben sie die Schrauben in ihrem Gesicht etwas zu sehr angezogen, deswegen grinst sie immer so. Wenn man das sagt, dass, und laut und deutlich und auch wirklich diese Botschaft rüberbringt, dann ist das Problem gelöst. Wenn man sagt, Obama ist nur ein Typ, der aufgebaut wurde und dann zu Fall gebracht werden wird, denn sie wünschen sich einen Faschisten, der Bürgermeister von New York, dann macht man das sehr klar. Wenn man diese Dinge nicht sagt, dann lässt man das Feld offen für eine solche faschistische Option. Die Fähigkeit, die Wahrheit zu sagen, anstatt sich Sorgen zu machen darüber, was Beliebtheit bringen würde mit seinen sophistischen Ausreden hin und her, wie man sich da bezieht, tut es so, wie ich es heute hier getan habe. Felix Rohatyn ist ein Faschist, jenseits jeden Zweifels, wie Mussolini, wie Hitler, kein Unterschied. Und er ist nicht nur ein Faschist und ein britischer Agent, was er auch ist, Lazar Frère, die Bank, das macht ihn zu einem britischen Agenten. Er ist darüber hinaus ein Verräter an den USA. Und ich glaube nicht, dass wir einen Verräter als Steuermann in der Demokratischen Partei tolerieren sollten. Und ich denke nicht, dass wir Nancy Pelosi als Sprecherin des Abgeordnetenhauses erlauben sollten, die von einem Verräter an den USA kontrolliert wird. Ich glaube nicht, dass ihr Urteil über das, was im Abgeordnetenhaus passieren sollte, nicht vertrauenswürdig ist. Und wir sind Idioten, wenn wir das erlauben, wenn wir das zulassen. Ja. Ich verdamme das, ja, was da passiert im Abgeordnetenhaus. Wenn es mehr Untersuchungsrichter gäbe, dann würde sie auch verdonnert werden. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber es gibt 6 Fragen, die zu diesem Thema gestellt wurden. Sie sind fast identisch. 5 aus Italien und eine von einem italienischen Studenten in Buenos Aires. Die Frage ist, Herr LaRouche, wie ich sicher bin, dass Sie wissen, hat der ehemalige Finanzminister Italiens, Giulio Tremonti, vor kurzem ein Buch geschrieben über das Ende der Globalisierung und die Benötigung eines neuen Bretton Woods. Unglücklicherweise ist er Teil einer politischen Bewegung, der Berlusconi-Bewegung, in der viele auch Mitglieder sind der alten P2-Netzwerke. Sie unterstützen darüber hinaus eine Plattform, die rassistisch ist, xenophob und insgesamt eher ablehnenswert. Wie wird dieser Widerspruch aufgelöst werden? Fast genau 30 Jahre her ist es, dass Aldo Moro umgebracht wurde von genau diesem Netzwerk. Was steckt hinter Tremontis Aktionen?
And believes in it. But he's also in Italy, which has not been able to have
a government which is glaubt zwar an das, was er da tut, aber ist auch Teil eines italienischen Systems, das hauptsächlich von ausländischen Mächten kontrolliert wird.
Who is guilty in the Morrow case?
Und wer ist denn schuldig im Aldo Moro-Fall? Ja, man könnte ja Henry Kissinger fragen, der weiß einiges darüber. Henry Kissinger hat es nicht getan. Ja, London war es. Und Italien ist unter Kontrolle, seitdem auf einer Yacht vor der Küste Italiens ein Haufen Leute sich trafen und eine Politik beschlossen haben. Es geht hier nicht um eine bestimmte Regierung oder um eine bestimmte Partei, um diese Sache zu verstehen.
Ja.
Es geht hier um ein Land, dass es zwar nicht mag, von außen kontrolliert zu werden, aber von außen kontrolliert wird. Dominant, also hauptsächlich Amerikaner und Briten in verschiedenen Plätzen.
What people like he are trying to operate within an immoral society.
Leute wie er versuchen in einer immoralen Welt, in einer immoralischen Welt oder unmoralischen Welt klarkommen wollen. Die italienischen Parteien sind in den 70er Jahren völlig zurechtgestutzt worden. Und jedes Mal, wenn da irgendwas vorgefallen war, dann haben die Briten, manchmal mit amerikanischer Hilfe, dafür gesorgt, dass die Regierungen gefallen sind. Wo keine, und dann ein Parteiensystem geschaffen worden ist, wo keine Partei stark genug war, überhaupt eine Regierung zu bilden. Und ich sehe mir die Sache eben so an, wie Helga und ich das so betrachten. Die Nationen Europas sind entmachtet worden. Die Nationen Europas von, also bis hin an die russische Grenze und an die weißrussische Grenze, sind entmachtet worden. Die Struktur der Sache ist folgendermaßen. Thatcher, die Nancy Pelosi ihrer Zeit, war der Überbringer einer diktatorischen Politik, die Maastricht-Politik, die Deutschland aufgezwungen worden ist, dass dieselbe Politik ist, die die Briten in den 20er Jahren durch das Versailler System ausübten. Deutschland wurde gesagt, dass die Bedingung für die Wiedervereinigung Deutschlands 1990 würde die Zerstörung der wirtschaftlichen Basis sein, die Zerstörung der wissenschaftlichen Basis, die Aufgabe der Souveränität. Was Ähnliches ist mit Italien gemacht worden, ja, mit einigem Erfolg, aber nur einem Teilerfolg ist das auch in Frankreich versucht worden.
Ja.
Den Ländern ist ihre Souveränität gestohlen worden. Sie können sie vielleicht zurückerlangen. Ja. Meine Frau Helga hat ja diesen Prozess bereits in Gang gesetzt. Wenn diese Art von Politik abgelehnt würde, würde Europa einen gewissen Teil seiner Einflussstellung auch zurückgewinnen können. Das heißt, Tremonti arbeitet in einem Umfeld, in dem es Italien gar nicht erlaubt ist, wirkliche Veränderungen zu verursachen. Es ist ein Prozess, den ich, also bei dem ich dazu tendiere, ihn zu verteidigen. Aber ohne eine Initiative der USA zusammen mit Europa, mit Russland, China und Indien, kann man Europa eigentlich nicht helfen.
Okay, this is the
last question, and this comes from somebody who was a superdelegate.
Also hier kommt die letzte Frage von jemand, der einer der freien Delegierten war, so ein Superdelegierter in der Boston Convention. Herr LaRouche, vor 4 Jahren haben Sie und Ihre Organisation eine Intervention in die Demokratische Partei in Boston organisiert, die uns fast gerettet hat. Leider haben wir die Wahl nicht gewonnen, aber ich bin mir darüber sehr klar, dass das der Faktor war, der uns erlaubt hat, nach der Wahl überhaupt unseren Kram zusammenzuhalten und den Demokraten erlaubt hat, dann den Kampf um die Sozialversicherung zu kämpfen. Ich bin sehr versucht, Sie zu fragen, was Ihre Pläne für die diesjährige demokratische Parteiversammlung sind. Aber ich werde eine andere Frage stellen. Die Frage ist, wie drückt sich das Böse in Individuen aus?
Das ist eigentlich eine Frage des Grades. Wenn Leute sich überlegen, dass sie einen großen Teil der Menschheit verarschen wollen, das ist übel, das ist böse. Es gibt in der Gesellschaft immer alle möglichen Problemfälle. Und dann wirft man die Arme in die Luft und sagt, oh Gott, das ist ein hoffnungsloser Fall, aber man wünscht sich trotzdem nicht, dass diesen Menschen, die Problemfälle sind, irgendwie übel angetan wird. Das ist so von Fall zu Fall verschieden. Aber die Frage ist wirklich die der Zukunft der Menschheit. Ich meine, hier stehe ich, bin 85 Jahre alt. Was mache ich hier mit 85 Jahren? Wo gründe ich darauf? Ja, was für mich das Wichtigste ist, ist wirklich das Hervorkommen einer Generation, die jetzt so zwischen 25 und 35 Jahren alt ist und was sie hervorbringen wird. Und so arbeite ich. Das ist die Frage eigentlich dessen, so wie man Übel vielleicht überwindet. Ja. Das wird dann irgendwo zu einer religiösen Frage, aber es ist nicht eine religiöse Frage in der Art und Weise, wie manche dieser Idioten über Religion gerne reden. Das hat ja mit Realität nichts zu tun. Die Realität ist, nehme man sich das erste Kapitel des ersten Buches Mose. Das ist ein ganz bemerkenswertes Werk. Denn es sagt etwas, was auf eine metaphorische Art und Weise, aber wenn man dann darüber nachdenkt, über das, was ich über das Universum und die Menschheit weiß, dann stellt man fest, dass es wahr ist. Das, was über Mann und Weib sozusagen da drin steht. Dass der Mensch, sowohl Mann als auch Frau, eine Qualität haben, die sie vollkommen unterscheidet von jedem anderen Lebewesen. Die Fähigkeit, die Macht, das Universum zu verändern. Nicht von einem Tag auf den anderen und vollkommen, aber dadurch, dass sie Entdeckungen machen, Erkenntnisse erlangen über das Universum und ihre Praxis ändern, um auf diese Art und Weise das Universum zu verbessern. Dass dieses Wesensmerkmal, anders als jedes andere Lebewesen, eine Qualität ist, die von einem lebenden Menschen an zukünftige Generationen übertragen wird. Was man tut, indem man dem menschlichen Wissen, der menschlichen Kenntnis hinzufügt oder die Umsetzung einer Entdeckung, die umgesetzt werden muss für die Zukunft der Menschheit, das lebt weiter als ein eingebetteter Teil der Menschheit, sodass das Individuum sterben mag als eine biologische Spezies. Aber was sie der Gesellschaft hinzufügen, stirbt nicht. Nicht nur als etwas, woran man sich erinnert. Sowas sollte nicht einfach nur erinnert sein werden, sondern in der Schule, in der Bildung sollten die Jugendlichen wieder erlebt werden, auch von zukünftigen Generationen. Diese Entdeckungen, dieser schöpferische Akt soll wieder erlebt werden. Das auf diese Art und Weise in einem sehr praktischen Sinn ist der Mensch, der diese Art von Rolle akzeptiert, annimmt in seinem Leben, ist unsterblich. Das Fleisch wird sterben, aber das, was er der Menschheit hinzugefügt hat, nicht. Und das Hauptziel einer Gesellschaft sollte sein, dass diejenigen, die einen solchen Beitrag leisten, dass deren Beitrag nicht verschwendet und verloren wird. Wenn das abgelehnt wird,
I, me, I, us.
Wenn die Leute sagen, wir werden die Chefs sein. Ach, die anderen, die werden rausfliegen. Wen interessieren die? Wenn so etwas Einzug hält, das ist der Anfang des Übels. Wenn man da anfängt, des Bösen, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo du denkst, ich mag gerne diese Leute zu töten. Ja, sie verdienen es. Das ist... So jemand ist Cheney. Das ist sein Leben. Das ist, was Pelosi gerade macht. Pelosi ist, ihre größte Gabe ist ihre Dummheit. Aber sie ist nicht so dumm, dass sie kein Bewusstsein darüber hat, was sie tut. Auf diese Art und Weise handelt sie aus Motiven des Bösen, aus bösen Motiven. Und das ist das Problem. Das heißt, es gibt so etwas wie Böse. Aber das Problem ist, dass die Leute das zu versuchen zu vereinfachen, bis sie angekommen sind bei so Comic-Strips, Zeichentrick-Versionen, ja, so wie Harry Potter oder sowas. Und sie machen eine Farce aus etwas, was ein absolut wichtiges und auch einsehbares, universelles Prinzip. Wir haben zwar einen biologischen Körper, aber es gibt etwas anderes an uns, etwas Wichtiges, was nicht stirbt oder von dem man zumindest nicht erlauben sollte, dass es stirbt. Den Beitrag für die Zukunft der Menschheit und der Zukunft des Universums. Und das ist im Wesentlichen das Menschliche.
Meine Damen und Herren, das bringt die heutige Veranstaltung an ein Ende. Wir haben sicherlich noch einen ganz schönen langen Weg zu gehen, aber es gibt eine klare Richtung für diejenigen, die über das Internet teilnehmen. Diejenigen möchte ich aufrufen, das Maximum, was sie noch nicht an Unterstützung an LPAC gegeben haben, heute zu geben. Möchte mich bei dem Publikum bedanken. Sie waren ein wundervolles Publikum und lade Sie ein, mit mir zusammen Linda LaRouche für diese wundervolle Präsentation zu danken.
We made the dream.